Hallo und willkommen zu Dev Radio hier auf Radio Free FM. Ich bin Matu und mit dabei, lange nicht da gewesen, ist heute auch Michi, den ich gerade nicht sehe, weil er hinter seinem Laptop-Bildschirm verschwunden ist. Hallo Michi, hello. Willkommen zurück. Und Michi, du hast uns jemanden mitgebracht, das SDK. SDK ist auch nicht zum ersten Mal hier, aber schön, dass du wieder da bist. Hi.
Ja, gerne immer wieder.
Ne? Und heute sprechen wir, schauen wir mal, wo es rauskommt, aber wir wollten uns so ein bisschen über Daten unterhalten, beziehungsweise über die Offenheit von Daten. Ne? SDK, du kommst gerade zurück aus Berlin, gibt es da was zu erzählen?
Ach ja, es gab kein WLAN. Nee, es war die Republika jetzt mal wieder, diesmal ein bisschen später als sonst gewohnterweise, vom 2. bis zum 4. Mai. Und parallel dazu, es war ja wie immer, man geht da rein in die Sessions und sieht eigentlich gar nichts so viel Neues. Aber wie das eigentlich die vergangenen Jahre auch war, waren die interessanten Sachen eigentlich die, die rechts und links der ganzen Sessions stattfanden. Zum Beispiel irgendwelche Treffen mit der Open Knowledge Foundation oder wir waren auch im Abgeordnetenhaus am Mittwoch und haben uns über Open Data vor allem in Bezug auf Nahverkehr unterhalten.
Kam da was raus bei?
Es kam dabei raus, dass, das war spannend, wir haben uns da unterhalten und ich bemängelte so oder ich weinte ein bisschen rum, dass es so schwierig sei, die ganzen Fahrplandaten, die wir jetzt haben von den Stadtwerken, die nach GTFS zu übersetzen, was das einheitliche Format ist, was da gibt. Und ich heul da so ein bisschen rum und dann sagt auf einmal Stefan Wehrmeier von der Open Knowledge Foundation, der einige coole Tools gebastelt hat, so ja, aber das sind doch jetzt alles technische Fragen. Wir sind doch hier wegen der politischen Fragen, das zu öffnen. Ich so, die haben wir ja schon gar nicht mehr. Und zeigt sich, in Ulm geht dann doch mehr, als man denkt.
Und in Berlin nicht so?
In Berlin geht schon viel. Also der Punkt ist ja gerade, dass die ganze Hackerinnen und Hackergemeinde, die da irgendwas damit anstellen, die sind ja alle in Berlin. Die Open Knowledge Foundation, die ganzen, allein schon, da war einer dabei, der in der Seabase immer rumhängt, der hat eine App gebaut. Ich habe sie noch nicht gefunden, ich habe erst jetzt wieder Internet. Die nennt sich Teleporter und die sagt einem, ja, wenn du dich transportieren möchtest, diese App, die teleportiert dich. Nur teleportieren geht noch nicht, deswegen nimmt er alle anderen Sachen. Er nimmt also alle Nahverkehrssachen, alle Kutschfahrten, die man in Berlin machen kann, alle weiß der Geier was, und sucht dir dann praktisch die optimale Route nach deinem jeweiligen momentanen Zweck. Nachdem es Car2Go jetzt auch in Berlin gibt, vielleicht kommt dann auch Car2Go noch mit rein.
Das ist jetzt ganz neu, oder?
Ja, die haben vor zwei Wochen nochmal in Berlin in der Staatsbibliothek und da hatten sie gerade angefangen, glaube ich. Der Nitek ist ja auch ganz begeistert wieder.
Ja.
Wer den nicht kennt, Nitek ist ein Ulmer, der bei Car2Go arbeitet und der nichts anderes macht als Car2Go, hat manchmal einen Eindruck.
Hast du dir auch irgendwelche Sessions angehört?
Ja, ich weiß aber nicht mehr, welche das waren, ganz ehrlich. Ich habe Bicycle Mark hat was gemacht zu Occupy. Wo war ich denn noch drin überhaupt? Ich weiß es wirklich gar nicht mehr. Also ich war ja auch als Helfer da, wir waren vier Ulmer da. Und wir haben alle, nachdem wir alle von der Uni Ulm sind, natürlich immer Helfer gemacht und haben alle möglichen Sachen dann betreut. Da. Aber das heißt, ein Tag ging dann weg schon mal wegen Arbeiten. Aber ich weiß wirklich, ich bin jetzt gerade überfordert.
Ja,
also ich habe auch mein Resümee noch gar nicht verblockt. Ich habe jetzt gerade eben, wie gesagt, zum ersten Mal wieder einen Rechner mit Internet vor mir.
Du kamst erst heute Nacht wieder zurück, oder?
Ja, um 1 oder so.
Ja. Ja, besser als jetzt um 1, weil jetzt um 1 ist ja gerade Sendung. Wie ist denn das in Ulm mit Open Data? Da gibt's doch was. Michi?
Ja, genau. Und darüber wollen wir heute auch reden. Und zwar gibt's hier in Ulm die DataLove Hochschulgruppe an der Uni Ulm. Das sind unter anderem der SDK und ich dabei, aber auch noch einige andere. Auch nicht nur Leute von der Uni, sondern auch offenes Umfeld. Und wir beschäftigen uns mit Open Data hier in Ulm.
Jetzt gibt es die ganzen Begriffe Open Data, Data Love und so. Gibt es da irgendwie Abgrenzungen oder was muss man sich da unter was vorstellen?
Stefan Wehrmeier hat es auf einem Slide ganz schön gesagt. Er sagt, Offenheit ist erstmal eine geistige Einstellung. Das heißt, mal eingeschlagene Pfade verlassen und mal Neues denken. Und das ist, glaube ich, überhaupt die wichtigste Voraussetzung, irgendwas mit Open anzufangen. Und danach kommen einfach Open Data und das sind alles verschiedene Stiefel. Womit beschäftigen wir uns eigentlich? Eigentlich mit Open Data hauptsächlich. Oder?
Ja, eigentlich schon.
Und was muss man sich da jetzt drunter vorstellen?
Daten sind dann offen, wenn sie erstens maschinenlesbar sind. Also nicht irgendwie händisch Fahrpläne zusammen aus PDFs rauskratzen, sondern ich schmeiße es irgendwo in eine Maschine rein und die kann damit was anfangen. Und zweitens noch viel wichtiger, wenn sie auch unter einer offenen Lizenz stehen, dass andere sie weiterverwenden dürfen.
Genau, also was ich häufig höre, ist sowas wie Open Data, wieso kommt das jetzt auf einmal? Die ganzen Bücher zu Statistiken und so weiter, die gibt es ja schon alle in der Bibliothek seit 30, 40 Jahren. Ja, was ist denn jetzt das Neue daran? Und das Neue ist eben diese Maschinenlesbarkeit. Natürlich kann ich in die Bibliothek gehen und mir ein Buch ausleihen mit Statistiken und 50 Seiten abschreiben. Und gerade das wollen wir eben nicht. Womit wir uns auseinandersetzen, sind eben, dass diese Daten vernünftig aufbereitet sind und vernünftig lizenziert sind, sodass andere Leute auch was damit anfangen können, die weiterverarbeiten können.
Gut, wenn die Daten jetzt erstmal da sind und vernünftig lizenziert sind, sodass andere Leute die verwenden dürfen, dann bringt es ja noch nichts, dass die erstmal nur da sind. Sondern muss ja auch irgendjemand muss ja was damit tun. Wird da was gemacht? Was macht ihr da?
Das sind genau wir im Endeffekt. Also wie das vorhin so anklang, in Berlin ist es so, da gibt es die ganze Hackergemeinde und da ist es eher politisch schwierig, an die Daten ranzukommen. Und hier ist ein bisschen andersrum in Ulm, was leicht absurd ist, dass die Verwaltung vollkommen offen ist und gerne alles rausgeben würde. Aber wir halt momentan nur, keine Ahnung, das erweiterte Team sind 10 Leute, glaube ich, momentan. Und wir machen auch noch andere Sachen nebenher, mehr oder weniger. Und da wäre es jetzt natürlich wichtig, noch mehr Leute reinzubringen, die dann auch sagen, was sie haben möchten.
Mit Verwaltung meinst du jetzt Stadt Ulm?
Ja.
Gibt gerne Daten her. Das ist auf jeden Fall mal cool, dass wir das hier so haben können.
Die Stadt ist da unglaublich gut. Also ja. Das muss man auch nochmal betonen, hätte ich nie gedacht. Also vorher, bevor wir angefangen haben damit.
Ja, was gibt es denn schon was vorzuzeigen?
Ja. Ich schaue jetzt gerade nicht an hier, weil das war ja hauptsächlich euer Projekt hier mit der Live-Karte zum Beispiel.
Ja, also es gab ein Projekt, auf das wir immer wieder gern verweisen, dass wir wir wollten halt irgendwie mal so einen Prototyp erstellen, so ein Proof of Concept, dass man einfach mal was hat, was man zeigen kann, so ein bisschen Eye-Candy, irgendwas was aussieht, wo man sieht, aus diesen Daten lässt sich ja tatsächlich irgendwas bauen. Und Visualisierungen sind da halt immer so das Mittel der Wahl, das anschaulich ist und irgendwelche Sachverhalte verdeutlicht. Und vor knapp einem Jahr gab es da einfach eine tolle Gelegenheit für uns, sowas zu machen. Und zwar gab es von Node.js, das ist eine Programmierumgebung in JavaScript, serverseitiges JavaScript, da gab es so einen globalen Hackathon, wo Leute auf der ganzen Welt teilgenommen haben, weiß nicht, 300 Teams oder so haben sich bereit erklärt, einfach mit der Technologie innerhalb von 2 Tagen mal was zu erstellen. Und solche Hackathons sind einfach immer eine prima Gelegenheit, wenn man schon länger eine Idee mit sich rumträgt oder irgendwie ein Projekt, an was man gerne arbeiten würde, sich denn dann tatsächlich mal hinzusetzen und das Ding umzusetzen.
Darf ich nochmal kurz unterbrechen? Hackathon heißt, also ihr setzt euch zusammen ein paar Tage und da soll was rauskommen zum Schluss. Wie kommt sowas zustande?
In dem Fall war es eben so, dass es von einer Organisation, die an Node.js, ich weiß gar nicht mehr, ob die Hosting in die Richtung anbieten oder irgendwie sowas war das related. Und die haben gesagt, wir schreiben einfach mal diesen Hackathon aus und wir verteilen auch ein paar Preise für verschiedene Sachen. Und wer Lust hat, der nimmt einfach dran teil. Und es gab dann zum Beispiel Infrastruktur, die gestellt wurde. Man konnte auf verschiedene Server seine Sachen deployen und testen. Und verschiedene Anbieter haben da mitgemacht. Cloud-Storage-Anbieter, sowas. Ja, und wir hatten schon eine Weile eine Idee, irgendwas mit dem Buszeiten hier mit den Fahrplänen zu machen. Und letztendlich, was dann da dabei rauskam, ist eine Anwendung, eine Website. Wenn du die aufrufst, dann siehst du erstmal so eine Karte von Ulm. Und auf dieser Karte, da bewegt sich ganz viel, nämlich die ganzen Busse und S-Bahnen, die hier rumfahren. Die
Straßenbahn, nicht S-Bahn.
Die Straßenbahn. Die siehst du, wie sie sich dort bewegen, auf dieser Karte. Und ja, es sind keine Live-Zeiten im Sinne von, dass es echte GPS-Positionen sind, wo die sich gerade bewegen, aber es sind Soll-Zeiten, die interpoliert wurden, sodass die also an dieser Stelle fahren sollten. Und ja, es ist ganz nett anzuschauen und für uns war das einfach mal eine Gelegenheit zu zeigen, dass sich aus Daten was bauen lässt. Und insbesondere, also unser langfristiges Ziel wäre eigentlich, dass wir tatsächlich Live-Daten haben, dass du tatsächlich weißt, wo der Bus jetzt gerade ist. Und also die Daten sind vorhanden, das wird alles erfasst. Bloß ist es halt noch nicht öffentlich zugänglich. Und um den Leuten schon mal zu zeigen, hey, da würde sich zum Beispiel sowas draus machen lassen, hat sich das dann einfach angeboten, so eine Karte zu bauen. Und das Ding hat recht viel Aufmerksamkeit erzielt. Das letzte, was ich jetzt gehört habe, war, dass es auf der CeBIT 2012 vorgestellt wurde im Rahmen von so verschiedenen Open Data Efforts in Deutschland. Was ziemlich cool ist.
Baden-Württemberg war das, glaube ich.
Ja. Baden-Württemberg. Baden-Württemberg.
Gibt es die Karte noch irgendwo?
Ja, ich habe sie schon in die Shownotes reingepackt. Das ist ulmapi-de.no.de. Furchtbar zu merken, der URL, aber ja, ich packe es in die Shownotes mit rein.
Cool. Hm.
Ja, muss man aber auch sagen, das war Frickelarbeit. Und das, was aber auch cool war, das war der Türöffner schlechthin. Also ich meine, wir haben damals überhaupt keine Fahrplandaten noch gehabt und das war alles, was wir an Live-Daten bekommen hatten ja schon, war so von hinten durch die Brust ins Auge aus einer API rausgezogen, von denen der Nahverkehrsverbund gar nicht wusste, dass es die gibt. die kommt praktisch im System mit und das ist, kann man halt rausfinden, wenn man sich mal die Londoner anschaut und die Linzer. Und dann hat das der Fox ausprobiert bei uns und dann kam raus, bei uns funktioniert es auch. Und für diese Karte war es dann so, dass ich, weil ich ja nicht programmieren kann und zu doof dazu bin, 2 Tage lang PDF-Fahrpläne von Hand umgeformt habe in das GTFS-Format. Naja.
Okay. Ihr wart dann nicht die einzige Gruppe, die bei dem Hackathon-Projekt, also bei dem Ausgeschriebenen mitgemacht haben, oder?
Ja, es gab noch andere Projekte, bloß Open Data-mäßig, weiß ich nicht, ob da überhaupt noch was anderes dabei war. Das waren dann, da war alles Mögliche dabei, von irgendwelchen Spielen bis hin zu Schwarmintelligenz für Schachspiele, wo dann die verschiedenen Browser, die momentan die Seite besuchen, alle mitrechnen.
Gab es irgendwas, was euch da gefallen hat?
Also ein Ding ist mir in Erinnerung geblieben, das war, die haben einen IRC-Bot geschrieben, der dort verschiedene Theaterstücke aufführt. Also da ist dann in diesen IRC-Channel ein Bot reingekommen, der erstmal so ein Sprecher, der angekündigt hat, es wird jetzt gleich eine Theatergruppe reinkommen und schon mal die Zuschauer quasi instruiert hat, wie denn das jetzt ablaufen wird. Und dann kam zum Beispiel, ich weiß nicht, es gab von Shakespeare, dann kam irgendwie der Romeo rein als erstes und hat irgendwas erzählt. Und dann kam der Vater rein, ist dann aber wieder irgendwann rausgegangen. Und so haben die halt bestimmte Stellen einfach nacherzählt. Und Leute konnten auf denen ihrer Seite voten, für welche Stücke denn und in welchem Channel die jetzt aufgeführt werden sollten. Und da gab es eine Auswahl von zum Beispiel Pulp Fiction, hatten sie ein paar Szenen nachgespielt. Das ist ein total sinnloses Projekt, aber ich fand es einfach lustig.
Okay, wann war das nochmal?
War im Herbst, oder? Wann war das? September?
Ja, so
August.
Was.
August. Das war noch während unserer Sleep Cycle-Experimentalphase. Ja.
Das ist dann noch gar nicht so lange her eigentlich.
Nee. Aber das war halt ein super Türöffner, weil wir haben halt dann das zeigen können, sind dann irgendwie zu Stadtwerken hingelaufen, haben das ausgedruckt natürlich. Sind da hingelaufen und haben gesagt, hier guck mal, wenn ihr die Daten von euch aus rausgeben würdet, dann wäre sowas möglich. Und dann hat es funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch so das Geheimnis, was in Ulm so cool ist, dass die Wege relativ kurz ist, man die Leute findet und man halt, das sind wir auch viel zu spät echt drauf gekommen aus letzten Herbst, dass man direkt ganz nach oben hinläuft und denen zeigt, hier, das ist cool und das geht. Und nicht irgendwie unten versucht, bei irgendwelchen Helpdesk-Mitarbeitern zu sagen, könnt ihr uns die Daten rausgeben, weil die halt natürlich die Standardantwort bringen, nee, geht nicht.
Und da müsst ihr euch jetzt irgendwie zu allem, was ihr Ideen habt, geht ihr da hin und zeigt es denen oder habt ihr da mittlerweile eine engere Zusammenarbeit, dass ihr euch auch irgendwie gemeinsam Gedanken macht mit der Stadt?
Ja, also das Problem bei Open Data generell ist, dass du eigentlich, Tim Berners-Lee sagt da, demand-driven sein sollst. Also dass du nicht irgendwie hergehst als Verwaltung und einfach alles raushaust, was du irgendwie an Daten irgendwo rumliegen hast, weil du dann einen riesigen Wust hast von Zeug und die Leute sich dann durchquälen müssen, erstmal du gar nicht weißt, was soll denn der Quatsch und da viel Arbeit reinstellst, sondern du sollst eigentlich hergehen und auf Nachfragen von Leuten reagieren. Also wenn Leute sagen, ich möchte Bevölkerungsdaten haben oder ich möchte den Haushalt haben, dann gibt es eben die Bevölkerungsdaten oder den Haushalt. Und wir haben jetzt wann hatten wir jetzt zum ersten Mal Kontakt mit der Stadt in der Richtung? Ist auch schon wieder deutlich über ein Jahr her.
Ja.
Da haben wir uns da getroffen und da gibt's das Team IT, das so zentrale Steuerung und so weiter. Und da haben wir dann 2 Ansprechpartnerinnen, die da sehr offen sind, die auch mit OpenStreetMap, mit der OpenStreetMap-Gemeinde relativ viel machen, was dann irgendwie Geodaten angeht. Und wenn wir irgendwas haben, dann schicken wir das eben an die Ulm-Kontaktadresse und dann im CC an diese beiden Ansprechpartnerinnen. Und die sind dann im Zweifelsfall diejenigen, die nochmal draufklopfen, wenn nichts kommt.
Ja, um was für Daten geht es dann zurzeit so? Immer noch hauptsächlich um die Bussache oder Fahrplandaten?
Das kommt davon an, wer was macht. Ja. Michi, was machst du eigentlich gerade so?
Das nächste, was ich machen wollte, waren Fotos von der Stadtbibliothek.
Stimmt, genau.
Genau, ja. Da mal anzufragen. Wir hätten gerne ein paar Fotos, ein paar ältere Fotos, weil es da halt ein paar echt schöne Bilder gibt in freier Lizenz.
Ja. Das ist generell so ein Problem mit Cultural Heritage. Da gab es vor 2 Wochen einen Workshop in der Staatsbibliothek in Berlin. Es gibt da so ein übergreifendes Projekt in Europa, die Europeana, die aus allen möglichen Katalogbeständen von Einrichtungen das Zeug zusammenfassen. Da gab es auch, jetzt habe ich natürlich den Zettel vergessen, da gab es Projekte von der Staatsbibliothek, wo die Nachlässe auch geöffnet haben. Also Nachlass ist dann so, da gibt es irgendeine Figur, die einen besonderen historische Bedeutung hat. Und die hinterlassen, weil die ja alt genug sind, noch nicht Internet benutzt zu haben, hinterlassen die irgendwelche Briefkorrespondenzen mit Leuten. Und sofern die dann lang genug tot sind und das eben dann gemeinfrei ist und dann auch keine Persönlichkeitsrechte mehr betroffen sind, kann man das eben veröffentlichen. Und da gab es dann auch Freiwillige direkt, die dann gesagt haben, ja, ich annotiere das, also ich transkribiere das, dass ich dieses Original habe, was dann vielleicht in deutsche Kurrentschrift noch geschrieben ist, was aber keiner mehr lesen kann, dass ich das abtippe und dann vor allem eben auch maschinenlesbar eröffne. Und das ist ein riesengroßes Problem im Endeffekt, dass bei Museen und Archiven und Galerien, dass es dann oft politisch ähnlich so gehandhabt wird wie bei Vermessungsbehörden oder gerade Vermessungsbehörden, Vermessungsämtern, dass die Gebührensatzung haben und dass von denen erwartet wird, das Zeug eigentlich zu verkaufen, um sich selber teilzufinanzieren. Also da ist auch wieder ein politischer Aspekt, dass man das machen kann, aber man dann, es muss politisch gewollt sein, das zu öffnen im Zweifelsfall, also immer eigentlich dann. Aber da muss auch klar sein, dass man dann unter Umständen auf Teile dieser Einnahmen verzichten muss. Weil beim Stadtarchiv ist es meines Wissens genauso, dass die alten Bilder, obwohl die eigentlich gemeinfrei wären, dass so eine Gebührensatzung da ist, dass sie sagen, die kriegt ihr für eure Verwendung, aber da müsst ihr was zahlen. Wie es in Ulm jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber wir hatten da vor ein paar Jahren mal ein paar Auszüge und das gab es dann nur aufgrund von Sondervereinbarungen ohne Gebühren.
Ja. Okay, also da gibt es jetzt zum Teil Briefwechsel, die müssen abgetippt werden oder wie auch immer, maschinenlesbar gemacht werden. Zum Maschinenlesbar, du hast vorhin auch ein Format erwähnt für die Fahrplanzeiten. Was war das nochmal?
Das GTFS, das kommt von einer größeren Suchmaschine. Das G stand auch mal für Google, aber heißt jetzt General Transit Feed Specification. Und das ist so ein einheitliches Format, das die entwickelt haben mit verschiedenen Verkehrsverbünden in USA und das von vielen Entwicklern einfach benutzt wird.
Okay. Gut, ihr benutzt es dann auch. Es verbreitet, wie ist es mit Bildern? Du hast gesagt, Bildern aus dem Archiv, aus dem Stadtarchiv, alte Bilder zu Ulm. Wie sollen die dann zur Verfügung gestellt werden?
Also idealerweise immer unter einer freien Lizenz. Creative Commons ist da so das Erste, an was man denkt. Und Creative Commons hat ja verschiedene Schalter. Könnt ihr jetzt über Share-Like, Non-Commercial nachdenken. Aber das sind eigentlich Sachen, die Open Data nicht möchte. Also man möchte eigentlich diese kommerzielle Verwendung gar nicht einschränken. Im Gegenteil, das ist eigentlich eher gewünscht, dass so viel wie möglich draus gemacht wird, dass so viel Innovation wie möglich aus diesen Daten stattfinden kann. Deswegen ist eigentlich eine sehr sinnvolle Lizenz entweder CC BY oder noch besser tatsächlich CC Zero.
Genau, CC Zero ist eben dann im Rahmen dessen, was das Urheberrecht hergibt, eine Lizenzierungsform, die so nah wie möglich an die Gemeinfreiheit überhaupt rankommt. Wo dann der Rechteinhaber sagt, er verzichtet vollkommen auf jegliche Ausübung seines Urheberrechts. Aber okay. Du meinst aber eher technisch gerade vor mit den Bildern, oder?
Ja, also wenn ich jetzt so einen Haufen Bilder habe, wo liegen die? Dann liegen die dann irgendwo auf einer Festplatte und ich greife da per FTP drauf zu. Oder?
Also wir haben, um die Daten zugänglich zu machen, deswegen auch der Name Ulm API eigentlich, das ist ein Projekt der Dataloaf Hochschulgruppe, wo es die Idee war, sowas über eine API bezeichnet eben bei in der IT in der Regel so ein Programminterface, das es möglich macht, bestimmte Sachen zuzugreifen, Funktionen oder Daten. Und was wir gemacht haben, ist eine Datenbank, CouchDB, eine Instanz aufzusetzen und die öffentlich zu machen, über die ganzen Daten, die wir jetzt auch gesammelt haben, zum Beispiel Postleitzahlenbereich oder Geoposition von irgendwelchen Haltestellen, sowas, das lässt sich alles darüber aufrufen.
Und wie viel ist da schon drin?
Nicht viel. Nicht viel. Und es ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, muss man ganz klar sagen. Das war damals die einfachste Möglichkeit, das irgendwie aufzusetzen, aber es stellt sich jetzt so langsam in einigen Punkten raus, dass das jetzt nicht die endgültige Lösung sein wird, definitiv.
Das Tolle an CouchDB ist halt, dass es Replikation einfach macht. Also dass prinzipiell jeder einfach diese Datenbank replizieren kann auf seinen eigenen Rechner und dann irgendwas damit machen kann. Und es ist auch sehr einfach, sowas wieder zurückzuspielen, Änderungen zum Beispiel.
Wir haben ja mit Benjamin Erb haben wir mal hier schon drüber gesprochen, gerade über CouchDB, beziehungsweise NoSQL-Datenbanken. Mhm. Haben uns auch länger über CouchDB unterhalten.
Ja, es war damals so die Idee, das so aufzusetzen, weil natürlich Benny so ein großer Fan von CouchDB ist. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt eine langfristige Lösung sein kann in dem Moment. Also es gibt andere Ansätze. Das Bundesarchiv hat ja mal einen riesigen Datenbestand gespendet an die Wikimedia Foundation, was jetzt da bei Wikicommons dann drin ist. Also wenn ihr in Wikipedia reinschaut zu irgendwelchen historischen Ereignissen, die Deutschland betreffen, sind oft historische Bilder drin, die aus dem Bundesarchiv rauskommen, die dann eben unter Lizenz gestellt wurden und dann eben da dort abgelegt sind. In einer nicht ganz so hohen Auflösung, aber ist okay. Und andere Daten, wenn es dann um strukturierte Daten geht, wie irgendwie Haushaltsdaten, was in Tabellenform vorliegt und so weiter, da gibt es ein bisschen andere Ansätze noch, das wussten wir damals nicht, das hatten wir nicht auf dem Radar. Da gibt es ein Archivsystem, das nennt sich CCAN. Das wäre da der Vorteil, nachdem zum Beispiel das Land jetzt gerade so ein Open Data Portal gemacht hat und wenn jetzt Ulm ein eigenes machen würde für ihre eigenen Daten, dass dann das Land automatisch die Sachen von Ulm querverweisen oder importieren könnte. Aber gut, das sind jetzt technische Details, die ich jetzt hier nicht so spannend finde.
Okay, nochmal kurz. Also Data Love ist die Hochschulgruppe.
Genau.
Ulm API ist das Projekt davon, die Daten, also offene Daten auch zur Verfügung zu stellen. Und im Moment gibt es eine Datenbank und vielleicht wird sich das auch ändern, aber da ja. Werden wir sehen, wie es läuft. Ja, übrigens habe ich vorhin Musik von Timfony gespielt, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Michi, du hast es vorgeschlagen. Was ist Timfony?
Eine Band, die mir recht cool gefällt. Also die machen viel so Instrumentalmusik. Ja, also wir werden wahrscheinlich noch ein paar Lieder aus dem Album spielen. Ja, ist so eine meiner Entdeckungen in letzter Zeit in der freien Musik, die mir ziemlich gut gefällt.
Okay. Sollen wir noch mal eins anhören?
Ein Lied? Ja, du hast ja auf Jamendo das Ranking, was am häufigsten gehört wurde.
Ja, als zweites steht hier My Blood is Freezing.
Ja? Klingt ja spannend.
Ja, nein, My Blood. Das S gehört zu dem Is noch. Dann hören wir da mal rein und hören uns gleich wieder. Falls ich hier zu dem Knopf komme. So, das war Tynfony, gerade zwei Songs. Das zweite hieß I'm Way Too Happy und wir sind hier Def Radio auf Radio Free FM. Mit mir im Studio sind SDK, Michi und ich bin Matu und wir reden über Open Data und so.
Genau.
Und wir sind schon wieder viel zu technisch, sagt SDK.
Ja, furchtbar. Typisch CCC.
Na gut, ihr habt gesagt, ihr seid so ungefähr 10 Leute gerade. Habe ich das richtig aufgeschnappt?
Roundabout. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute wir eigentlich sind.
Das bezieht sich jetzt auf die Hochschulen.
15, 20.
Okay, es gibt eine Mailingliste. Wie sieht es aus, die Arbeit der Hochschulgruppe?
Wer macht, hat recht.
Das ist gut, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass das ziemlich gut funktioniert, wenn man mal anfängt, was zu tun, dann ja.
Nein, die Mailingliste ist eigentlich eine Koordinierungsfunktion, im Sinne von, die anderen auch wissen zu lassen, was passiert. Das ist halt das Wichtigste, dass wenn man sich mit jemandem austauscht, dass die anderen auch mitbekommen, was da passiert ist und sich im Zweifelsfall auch einklinken können und mitmachen können. Ja, und ansonsten Michi, du bist jetzt Richtung Kunst auch ein bisschen unterwegs, genau. Richtung Bilder, Richtung Historie.
Ja.
Was heißt unterwegs?
Das interessiert mich halt gerade sehr. Und
okay, schaust du dir Kunst an, besuchst du Kunst, suchst du Kunst oder machst du Kunst?
Oder beides? Bisher habe ich eigentlich in meinem Leben noch gar nicht so viel Kunst. Also bei Kunst denke ich immer erst an Bilder, an Gemälde, wobei natürlich Musik etc. auch alles Kunst ist. Und gerade interessiere ich mich halt mehr für Bilder und diese ganze Richtung und deswegen, ich würde gerne irgendwas mit den alten Bildern machen.
Mhm. Da gibt es schon ein paar Ideen. Kennst du das von Spiegel Online? Nee, war das Spiegel Online? Irgendeine Nachrichtenseite, glaube ich, war das. Die hatten historische Bilder genommen und die dann vom selben Standpunkt dann nochmal fotografiert, wie es jetzt aussieht. Und dann konntest du mit dem Slider eben hin und her fahren und dann vergleichen einfach, was da in sich 60 Jahren sich getan hat.
Genau, also ich kenne das Ding und ich finde die Idee auch total cool. Und ich habe vor einer Weile hier in Ulm, so in meinem heimatlosen Monat hier in Ulm, war ich unter anderem bei einer Familie untergebracht und die hatten so ein Büchlein, Ulm einst und jetzt. Ich wusste ja auch nicht, dass es das gibt, aber es läuft schon sehr in die Richtung. Also es sind nicht die exakt gleichen Positionen, aus denen die Bilder aufgenommen sind, aber halt immer vergleichbare Positionen. Also da ist zum Beispiel der Münsterplatz drauf heute und halt vor 30, 40 Jahren, wo dann noch Leute dort geparkt haben und das Ganze ein riesen Parkplatz war.
Ja, Bushaltestelle war doch, glaube ich, auch da irgendwo.
Ja, total abgefahren. Ja. Und die neue Mitte sah noch völlig anders aus. Und
ja, vor allem die neue Mitte ist ja auch so ein Ding. Zuerst total dichte Bebauung, Haus an Haus, dann kommt der Zweite Weltkrieg und dann ist eine riesen Lücke drin, bis auf ein einzelnes Haus. Dann haben sie sich ewig gestritten, ob sie das abreißen sollen oder nicht. Und dann kam es irgendwann weg und dann kam diese fünfspurige Mega-Autobahn quer durch Ulm. Und jetzt wieder hier total verkehrsberuhigt und fußgängerfreundlich.
Ja, und es wäre halt schön, wenn sowas einfach unter einer offenen Lizenz da ist, sodass eben nicht nur irgendjemand Geld damit verdienen kann, sondern dass auch andere Leute irgendwas draus bauen können. Zum Beispiel eben so ein Flash, kein Flash-Applet, kein
HTML5-Applet,
in dem man so einen coolen Slider hat und die Bilder dann ineinander übergehen.
Ja, es ermöglicht auch Leuten einfach da mal ihre eigene Stadtgeschichte zu erschließen und das kannst du halt auch mal in der Schule verwenden oder in sonst irgendeinem Kontext, dass die Leute mal direkt mit dem in Kontakt kommen. Das gerade Schule ist so ein Problem. Wo kriegst du Unterrichtsmaterialien her? Darfst du irgendwas kopieren? Darfst du irgendwas nehmen? Und wenn da ein Bestand da wäre, würde es die Sache, denke ich mal, deutlich einfacher machen. Ich bin kein Geschichtslehrer, aber ich kenne die Klagen halt von EduCamp und Co., dass sie sagen, wir hätten gerne mehr Materialien, die wir einfach so verwenden können.
Also im Rahmen von unserem Chaos macht Schule Programm haben wir da auch von Lehrern ein paar Sachen zu hören bekommen, so von wegen, YouTube einfach mal zeigen im Unterricht ist wohl auch nicht so einwandfrei rechtlich.
Ist es nicht? Ja, gut, weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Hier gibt auf jeden Fall Probleme da. Wie ist denn das? Gibt es irgendwie andere Leute in der Umgebung, die auch so Sachen machen? Habt ihr da irgendwie was mitbekommen?
Umgebung ist im Süden immer relativ weit gefasst. Es ist nicht Berlin. Barcamp München waren wir ja, ne?
Stimmt, ja. Mokdi.
Nee, Mokdi ist nochmal eine andere Schiene. Wir waren vor ein paar Wochen waren wir auf dem Barcamp München und haben da ein paar Leute kennengelernt. Mindestens einer kommt auch zum Open City Camp nächste Woche. Und die machen da auch lokal relativ viel. Es gibt den MOGDI in München, das ist der, oder was ist das, eine Open Government Arbeitsgruppe. Das scheint mir aber ein bisschen eingeschlafen wieder zu sein mittlerweile. Da kommt nicht so arg viel nach. Und was cool ist und was mich sehr gefreut hat, ist, das Land Baden-Württemberg hat jetzt angefangen mit Open Data. Und da waren wir auch in der Beratung damit mit dabei. Ha, kann man so stolz sein. Nein, die haben da so einen Prototypen gebaut. Das war so ein bisschen auf Initiative eines großen Systementwicklers mit einem Magenta T. Also hat mit eine Rolle gespielt, weil die ja die Finanzierung irgendwie teil übernommen hatten. Aber die haben dann Prototypen implementiert zur CeBIT, um da zu zeigen, dass sie dabei sind. Und das sind dann eben auch der komplette Haushalt jetzt der Stadt Ulm reingeflossen. Also wer den Haushalt sich mal anschauen will, der Stadt Ulm, der braucht dann nur auf dieses Service-BW-Portal draufschauen und sieht dann, wie viel Geld wohin geflossen ist. Das wäre auch noch eine Sache, die wir gerne mal aufbereiten würden. Visuell aufbereiten den Haushalt der Stadt, wie viel, also wie groß die Finanzvolumina eigentlich sind, die in welchen Bereichen stecken oder reingesteckt werden.
Möchtest du vielleicht noch was zu sagen zur Beteiligung von uns an diesem Projekt?
Ja gut, viel war es nicht. Also wir wurden dann, sag mal so, das ging sehr schnell. Das ging für Projekte, die irgendwie aus der öffentlichen Hand kommen, erstaunlich schnell. Das hat irgendwie im Herbst angefangen letzten Jahres. Ich habe dann im Dezember, hatten wir glaube ich zum ersten Mal davon gehört. Mhm. Und da hieß es dann im Dezember, Januar, ob wir da nicht dabei sein wollen. Und wurden da zugeladen, waren im Innenministerium, ich glaube zwei oder dreimal, und haben eigentlich hauptsächlich so ein bisschen quergeschossen, haben interessiert nachgefragt, ob dann diese Plattform auch CCAN-kompatibel sein würde. Das war diese Plattform, die wir erwähnt hatten, weil zum Beispiel die Berliner mit ihrem Open Data oder auch die komplette britische Open Data Portalabwicklung läuft über CCAN. Und das wäre halt schon cool, wenn das dann in Baden-Württemberg nicht was Eigenes stricken würde, was dann vollkommen inkompatibel ist zu allem, was es gibt. Also momentan läuft nämlich die Plattform auf Basis von SharePoint, wer das kennt. Das ist so ein Microsoft-Produkt in der Office-Integration irgendwie, und da kann man dann einfach nur Excel-Tabellen hochladen. Und das ist alles so ein bisschen, ja, dubios. Nee, also nicht so, wie wir es sonst gewohnt wären jetzt von Open Data Initiativen. Aber was mich da sehr gefreut hat, die vom Land, vom Innenministerium, die wissen sehr genau, was CCAN ist. Und ich hatte den Eindruck, dass die auch sehr dahinter sind, dass es in Zukunft dann kompatibel wird zu anderen Open Data Anstrengungen.
So, jetzt hat man gleich mehrere Sachen erwähnt. Was ist das Barcamp oder ein Barcamp? Oder?
Ja, ein Barcamp ist eine offene Veranstaltung, die. Also der Name Konferenz wäre falsch. Also
es wird häufig Unkonferenz ist, glaube ich, der Ausdruck. Ja.
Nicht-Konferenz. Also es ist eine Veranstaltung, die halt so gar nicht konferenztypisch ist. Das heißt, es gibt halt im Vorfeld keinen festgelegten Plan, wie irgendwas abläuft, keine festgelegten Sessions, sondern das Ganze wird relativ flexibel erstellt. Also auf den Barcamps, auf denen ich jetzt bisher war oder auch der Stefan da war, eigentlich so, dass morgens meistens so eine kurze Vorstellungsrunde war und anschließend die Leute einfach auf die Bühne gehen konnten und das Mikro in die Hand bekommen haben und gesagt haben, hier, ich würde gern was erzählen zu dem und dem Topic, hat da jemand Interesse? Und da melden sich vielleicht so ein paar Hanselchen oder halt auch gar niemand, und der Track wird flexibel erstellt. Das heißt, wenn sich viele Leute melden, bekommt er halt einen großen Raum, oder wenn er sagt, er braucht einen Beamer, bekommt er einen Beamer. Aber es ist halt immer so ein Überraschungsding. Also es gibt zwar Leute, die im Vorfeld schon Vorträge ankündigen, aber das Interessante ist halt, dass dann dort Leute hingehen und einfach sagen, ja, ich habe übrigens hier was da dazu. Und so war es bei mir, da hat dann irgendwie einer gemeint, er will was zur Permakultur erzählen, was mich dann in dem Moment einfach voll interessiert hat. Und genau dazu ist es halt wirklich toll, so ein Barcamp, weil du halt so ein bisschen ja, gemischte Gruppen hast häufig und themenübergreifend und ja, sehr interessant, um sich weiterzubilden.
Okay, wer war da mit dabei?
Wo?
Beim Barcamp München.
Achso, wir zwei und Benny Arp.
Genau.
Und gab es da was Cooles? Mit Sicherheit.
Ja, also Permakultur habe ich jetzt eben gesagt, das war wirklich tierisch interessant, mit dem habe ich mich danach noch recht lange unterhalten. Und ich weiß nicht, also genau sowas mag ich halt, wenn du da irgendwo hingehst und dann randommäßig irgendwelche Leute kennenlernst, die total die gleichen Interessen haben und dann zwei Stunden lang mit denen quatschst beim Essen.
Ja. Oder auch mal was vollkommen Neues kennenlernst, das ist auch.
Ja.
Siehst irgendwas, hast keine Ahnung, was es ist, dann setzt dich mal rein und guckst das an. Oder diskutierst mit Leuten über Hackspaces und 3D-Drucker oder so.
Genau, vom FabLab hat da noch einer einen Vortrag gehalten. der auch recht interessant war.
Vom was?
Vom FabLab. Das ist in München so eine Initiative mit 3D-Druckern und sowas.
Also FabLab ist ein Fabrication Lab. Das ist sowas wie zum Beispiel das MetaLab in Wien. Ist ziemlich cool. Das sind offene Labors im Endeffekt oder auch Hackspaces, wo man halt was löten kann, wo es 3D-Drucker gibt. Das ist auch was Schönes, selbstgebaute 3D-Drucker, eigentlich selbstentwickelte 3D-Drucker, die also praktisch Plastik extrudieren, wo man dann 3D-Gegenstände herstellen kann. Die haben dann aber auch irgendwie Lasercutter oder CNC-Fräsen und wo man fast alles herstellen kann.
Habt ihr dann was irgendwie Neues gefunden, was euch interessiert?
In München?
Ja.
Wir haben einen sehr coolen Vortrag über Open Data gehalten. kurzfristig noch und haben ja vor allem haben wir da Mitstreiter gefunden. Also gerade den Andreas, der jetzt auch kommt nächste Woche.
Du hast ein Buch gefunden.
Ich habe ein Buch gefunden. Internet Explorer 3.
Nachts um 2 in München, so randommäßig.
Auf der Straße
gefunden. Auf der Straße.
Ich wollte es noch verlosen. Ich verlose es nächstes Wochenende auf unserem Barcamp. Genau, da können wir jetzt mal hinkommen zu unserem Barcamp. Wir hatten das ja vorhin gehabt von wegen, die Stadt ist offen, generell die ganzen Stellen, wo Daten herkommen, sind offen und wir bräuchten eigentlich noch mehr Leute, die auf ganz andere Ideen kommen, als wir jetzt schon hatten. Und da zu diesem Zweck hatten wir uns überlegt, einfach ein Barcamp zu machen, 2 Tage lang, nächsten Samstag und Sonntag an der Uni Ulm. Eintritt ist frei, man kann sich anmelden. Also Anmeldung ist sehr, sehr gewünscht, damit wir auch mit dem Essen kalkulieren können. Also Essen gibt es auch und Trinken gibt es auch. Problem ist gerade nur, unsere Anmeldeplattform auf Mixed ist temporarily offline for maintenance, was wieder super ist. Aber über ulmapi.de findet man die Anmeldeseite und da ist auch jeder eingeladen, herzugehen, irgendwas zum Thema offene Stadt zu machen. Also wir haben es bewusst unter dem Titel Open City Camp gemacht, dass es nicht einfach nur in Anführungszeichen um Open Data gehen soll, sondern wir hatten gerade vorhin, am Anfang war ja die Rede davon, offen heißt auch mal andere Wege einzuschlagen und neue Dinge zu machen einfach. Und Open kann in dem Kontext auch haben, was kann ich mit der Stadt sonst noch machen? Hacke deine Stadt. Nicht nur technisch.
Okay, da kann jeder, also Mix, hast du gesagt, kann man sich anmelden, gerade nicht, leider.
Ja, ich hoffe, dass es morgen wieder geht.
Ja, du hast gesagt, es ist schon länger down.
Gestern Mittag habe ich kurz drauf geschaut, weil ich mal schauen wollte, wie viele angemeldet sind schon. Wir haben 60 Slots, wir haben noch ein bisschen was reserviert für Studierende. Und es kommt gerade, eigentlich käme jetzt gerade so der Rush in der letzten Woche, wo dann die Letzten sich auch wirklich verbindlich anmelden, aber das ist verbindlich, aber halt definitiv zusagen, aber jetzt ist halt die verdammte Plattform offline. Ich hasse Mixed. Das ist das Tool, mit dem man Barcamps plant und es saugt so dermaßen. Meine Güte.
Ja, wie soll das ablaufen nächstes Wochenende?
Ja, also es gibt jetzt schon einige Sessions, die fest zugesagt sind oder geplant sind. Es gibt zum Beispiel von der Uni, vom Institut für Künstliche Intelligenz, wird es einen Vortrag geben zu semantischen Daten, Linked Data Structures, so diese Richtung. Aber es gibt auch noch ein paar andere Vorträge, die zugesagt wurden. Wir werden auf jeden Fall was sagen hier zu den Open Data Efforts in Ulm und auch noch zu ein paar eigenen Projekten. Und wir hoffen auch sehr, dass da dabei ein paar Projekte rauskommen. Also ich zumindest möchte auf jeden Fall irgendwas haben, was dabei rauskommt und ich werde auch schauen, dass irgendwas dabei rauskommt. Und abgesehen davon hoffen wir natürlich oder setzen auch drauf, dass Leute vorbeikommen, die einfach sowas vorbereitet haben, die sagen, ich würde gerne dazu was erzählen.
Genau, also im Endeffekt ist es so, wir werden jemanden haben von der Uni, was war das, Koblenz glaube ich wieder, der im Apps for Deutschland Wettbewerb hatten die mit seinem Team was eingereicht, wo man mal auf der Stadtkarte kartieren kann, wo die beste Möglichkeit ist, zum Beispiel für junge Leute sich niederzulassen, wenn sie in eine neue Stadt ziehen und studieren wollen, wo dann einfach ein junges Publikum zum Beispiel ist und es irgendwo in der Nähe noch einen Supermarkt gibt, der lang offen hat oder wo, wenn wir über Ulm reden, wo es nicht weit ist bis zu einer Tanke in Bayern, wo man auch nach 10 noch ein Bier kaufen kann. Ein anderer hat was gesagt von Freifunk. Der hat hier das Freifunk in Ulm nochmal, will es wieder ein bisschen aufrollen. Hat den Vorteil, dass er einen VPN-Tunnel nach Schweden hat, sodass er dann den Traffic nicht über sich laufen lassen muss und dann unter Umständen von der Urheberrechtspolizei festgenommen wird. Kann man in die Richtung vielleicht noch was machen?
Was ist denn Freifunk, kurz erklärt?
Freies WLAN.
Okay.
WLAN in in Nutzerhand, in Bürgerhand. Also im Endeffekt sind es halt, du nimmst einen WLAN-Router, also einen Wireless LAN-Router, stellst den irgendwo hin, da läuft dann die entsprechenden Protokolle drauf. Der sieht dann andere Router, die nach demselben Prinzip funktionieren und die vermaschen sich selbstständig, ohne dass man irgendwie händisch eingreifen müsste oder es händisch einrichten müsste, wie das in der normalen Netzinfrastruktur ist. Vermaschen die sich zu einem im Idealfall stadtweiten Netz. Und wenn dann jemand diesem stadtweiten Netz zum Beispiel einen Internetzugang geben will, dann kann man das machen und dann gibt es den Netzzugang auch. Also in Deutschland wegen der Urheberrechtsproblematik vielleicht dann doch lieber über so einen VPN-Tunnel nach Schweden. Oder aber wenn jemand sagt, ich habe dir keine Ahnung was für einen Service, zum Beispiel ich mache ein Gateway in den IRC vom Bürgernetz oder ich biete lustige Katzenbilder an oder historische Bilder der Stadt Ulm oder sonst irgendwas auf dem Server, dann kann man natürlich auch innerhalb dieses Stadt-Intranets machen.
Ja, ja. Habt ihr zwei dann auch vor, Sessions zu halten oder seid ihr ausgelastet mit Organisieren?
Es wird wohl schon zu tun geben bei der Orga. Michi, du wolltest was machen, glaube ich, ne? Visualisierung?
Genau, ich möchte gerne eine Session anbieten. Ich würde gerne, also man kann natürlich darauf hoffen, dass es irgendwelche Datensätze gibt, die schon irgendwo erfasst wurden und veröffentlicht werden, aber es gibt halt diese Problematik, wenn man irgendwas bauen möchte und noch gar keine Datensätze da sind und man kann die natürlich händisch erfassen, dass ich jetzt mich hinsetze und ein halbes Jahr irgendwie ganz Ulm rumfahre und die abschreibe oder sonst irgendwas überlegt, aber besser ist sowas, also vernünftig ist sowas im digitalen Zeitalter einfach eine Aufgabe zu crowdsourcen. Irgendwie eine mobile Website zu erstellen und es jedem frei zu machen, da selber Daten zu erfassen. Und wenn man sowas, also da braucht man gar nicht viele Leute, selbst in einer kleinen Gruppe reicht es schon, die da, weiß nicht, drei, vier Monate konstant mitmacht und dann geht es eine Weile, bis man richtig vernünftige Datensätze hat. Und da hätte ich eben gerne Datensätze zu allen Öffnungszeiten hier in Ulm von Supermärkten, Dönerläden, Restaurants, whatever, so dass man dann zum Beispiel eine Anwendung draus basteln könnte, die sowas macht wie, was hat man jetzt noch offen, wo kann ich jetzt noch einkaufen, und er zeigt dann auf einer Karte alle Punkte ein, wo du jetzt noch ein Bier bekommst oder wo du jetzt eben noch vernünftig was zum Essen bekommst. Und es gibt halt keine Datensätze in die Richtung, wo alle Supermärkte zum Beispiel drin sind. Es gibt von Restaurants Datensätze, aber wieder nicht von Supermärkten und so weiter. Und ja, da würde ich gerne was machen. Dazu wollte ich eine Session anbieten.
Genau, andere Session. Ich habe mir noch überlegt, was zu Urheberrecht zu machen, weil die ganzen Daten dann doch irgendwie urheberrechtlich beeinträchtigt sind und was dann zu Creative Commons. Ich hoffe, dass ich bis dahin den Vortrag so fertig bekomme. Mal schauen.
Genau. Zu was würdest du denn gerne eine Session hören, Martu?
Gute Frage.
Du könntest auch eine machen, zum Beispiel zu Visualisierungen.
Zu Visualisierungen habe ich doch keine Ahnung.
Aber das mit Processing hast du einiges gemacht.
Ich habe schon, einiges kann man das nicht behaupten. Ich hatte vorgehabt, das in der Bachelorarbeit einzusetzen. Das hat sich dann aber erledigt gehabt, weil sich herausgestellt hat, dass die textuelle Darstellung irgendwie besser ist. Zumindest im Gegensatz zu der, die ich mir ausgesucht hatte. Deshalb habe ich das wieder abgebrochen. Aber ja gut, Processing ist halt dieses Java-Tool oder ich benutze es als Java-Bibliothek, um Daten zu visualisieren oder überhaupt Visualisierung und Animationen und so zu machen. Aber ich habe keine Ahnung davon.
Gibt es ein Thema, wo du gerne eine Session dazu hättest oder du sagst, ja, da will ich unbedingt was wissen?
Ich denke mal noch ein bisschen drüber nach, vielleicht fällt mir während der Sendung noch was ein. Mhm. Ja, dann schaue ich mal. Wie viele Leute erwartet ihr eigentlich?
Wir haben 60 Slots, also wir werden überbuchen ein bisschen, wir haben Essen für 60 Leute, so muss man sagen. Es gibt Essen für 60 Leute, es können aber auch mehr kommen. Von daher, wir haben noch ein bisschen Budget über, wenn hinterher 100 auf der Matte stehen, dann bestellen wir halt Pizza mittags und wer früher da war, kriegt das Buffet und wer später kommt, kriegt Pizza. Oder wer Pizza besser mag, kann Pizza essen. Also Räume sind genügend da, daran soll es nicht scheitern.
Wo ist es nochmal? An der Uni?
Genau. Okay. Im U28.
U28. Ja, wer sollte denn kommen?
Jeder, der Lust hat, erstens mal. Es gab noch ein Projekt, hat sich jetzt die letzten Tage noch zum Beispiel angeboten. Da wurde ich angesprochen von jemandem aus der Parkraumbewirtschaftung der Uni Ulm. Die machen nämlich mit ihren, also die bekommen jetzt ja Parkhäuser und was, nee, nicht Parkhäuser, die haben da auf jeden Fall die Möglichkeit, ein Parkleitsystem theoretisch zu machen. aber nicht das Budget, irgendwelche großen Anzeigetafeln hinzustellen. Und die haben in dem Parkhaus natürlich und auch, ich glaube, auch auf den Parkplätzen Sensorik, wo man dann feststellen kann, wo steht eigentlich ein Auto und wo nicht. Und die Idee wäre jetzt da mal so eine generelle Schnittstelle zu entwickeln, um sowas zum Beispiel Smartphone betrieben zu machen, dass ich sagen kann, ja, zum Parkplatz oder auch nicht. Mit Reservierung. Weiß nicht. Also das ist nur reingesponnen. Also so jemand kommt zum Beispiel auch und sagt dann, ich habe dann hier mal mein Parkhaus und da sind die Möglichkeiten, vielleicht eine Schnittstelle anzukoppeln und wer hat Lust, was zu machen. Genauso aber auch jemand, der irgendwie sich mit anderen zusammentun möchte, um ein 3D-Druckkombinat oder sich eine CNC-Fräse gemeinsam zu bauen für die Erweiterung eines Hackspaces zum Beispiel.
Das heißt, ihr beschränkt es auch überhaupt nicht auf irgendwelche Themen?
Nein. Was letztlich, also wir sind selber gespannt, was rauskommen wird. Was passieren wird, hängt davon ab, was die Leute möchten, die da teilnehmen. Und genauso wie vorhin Michi dich fragte, was du als Session haben wollen würdest, ist auch so, man muss nicht hinstehen und sagen, ich mache einen Vortrag über XY, sondern es kann auch sein, ich würde mir gerne was erzählen lassen zum Thema Z. Oder ich würde gerne mal mit euch einfach mal diskutieren. In kleiner Runde. Also das ist vollkommen flexibel und das ist auch keine Vorgabe sonst irgendwie. Die einzige Vorgabe ist, es sollte sich jeder auf irgendeine Art und Weise irgendwie einbringen. Also sei es mal beim Check-in eine halbe Stunde da sitzen oder den Leuten zu sagen, dass jetzt gleich der nächste Slot anfängt. Oder aber auch, was sau wichtig ist, wir werden Etherpads aufsetzen für jede Session, dass die Leute ein bisschen kurz zumindest die Stichworte festhalten, was gesprochen worden ist. Wenn zum Beispiel irgendwie zwei, drei Sachen parallel sind und man kennt das ja von Konferenzen, man wird sich am liebsten irgendwie drei teilen oder forken oder sonst irgendwie, damit man alles mitbekommt, geht natürlich nicht. Aber damit die anderen, die nicht in der Session waren, dann halt auch mitbekommen, was da gelaufen ist. Und vor allem, was für Sachen man gemeinsam erarbeitet hat, was als nächstes kommen könnte, um das Thema voranzutreiben.
Erhofft ihr euch da schon irgendwelche Projekte, die daraus entstehen?
Ja, definitiv. Also ja. Wäre schade, wenn nicht.
Ja.
Okay, kam, ja.
Hatten wir da vorhin schon.
Hatten wir schon?
Ja, mit der Öffnungszeiten. Also das war die Idee von Michi mit der Öffnungszeiten-Sache. Was auch eine Möglichkeit wäre, diese Live-Map, die wir da gemacht haben, die ist ja nicht live und die ist auch sehr krude und sehr, also erstens mal stimmt die Zeit nicht, weil die in einer anderen Zeitzone lebt, die Karte. Das heißt, wenn da draußen ein Bus vorbeifährt, dann ist es nicht der Bus, der jetzt da vorbeifährt, sondern in einer Stunde. Und zweitens ist die noch, wie gesagt, relativ krude. Wir haben jetzt mittlerweile aber einen kompletten Fahrplansatz der Stadt ja eben bekommen. Also die Stadtwerke haben uns die kompletten Fahrplandaten zur Verfügung gestellt. Und da könnte man die Karte nochmal weiter basteln. Oder man könnte was vollkommen Neues machen, was Busverkehr und weiß der Fuchs, Car2Go zum Beispiel kombiniert.
Ja, ihr macht jetzt ja viel mit Fahrplandaten, so jetzt weiß ich nicht genau, wie ausführlich wir das schon besprochen hatten, aber was ist da jetzt, gibt es da noch irgendwas, was konkret geplant ist von euch?
Das Ding allmählich auszubauen. Also okay. Was ich mal gemacht habe, war zum Beispiel den Feed von San Francisco reinzuladen und San Francisco hat so eine übelst blockartige geometrische Struktur von der Stadt her und es sieht einfach total verschickt aus. Und da gibt es noch ein paar andere Städte, die ein bisschen größer sind, die ich gerne mal reinladen würde. Allerdings, als wir das Projekt gestartet haben, war Node.js noch limitiert von dem, ich glaube, dem Arbeitsspeicherverbrauch oder so. Auf jeden Fall konntest du keine großen Karten reinladen und das würde ich gerne mal noch machen. Also keine großen Datenfeeds.
Ja, aber Nahverkehr ist ja eigentlich unser Hauptthema von Anfang an gewesen. Also es ist unser Hauptthema der Leute, die jetzt da relativ aktiv sind. Das muss aber nicht das Thema der Arbeitsgruppe sein. Das ist einfach nur historisch so gewesen, weil wir haben halt diese dynamischen Fahrgastinformationen, diese Anzeigetafeln, die dann irgendwo rumstehen, außer am Theater, wenn sie dann immer kaputt sind, haben wir die gesehen und an der Uni fehlte die halt dann zum Beispiel. Und dann kam der Fox, der da sehr sich da reingeschraubt hat, kam halt her und hat dann die Daten gescraped zuerst. Also das hat sich ausgegeben als Mensch, der Fahrplanabfrage gegenüber und hat das abgefragt und mittlerweile hat er die Schnittstelle eben gefunden und was dann dazu führte, dass jetzt im Forum der Uni Ulm dieser Abfahrtszeitenmonitor hängt, wo dann steht, wann der nächste Bus kommt. Das ist aber halt, weil wir uns relativ viel mit Nahverkehr beschäftigen. Also wenn ein anderer herkommt und sagt, er macht irgendwas ganz anderes, zum Beispiel der Nitec, der Klaus, der hatte vor einer Weile mal bei den Entsorgungsbetrieben angefragt, weil er mit dem Car2Go natürlich, was dann ihn trotz seines Mitarbeiterstatus so einiges kostet, rumgefahren ist und Altkleider entsorgen wollte. Jetzt hat er sich die Liste rausgelassen bei den EWU, damals, mittlerweile ist es ein bisschen besser, der Containerstandorte, und dann fährt er zum ersten, stellt fest, ah ja, Altglas und Altpapier. Oder nur noch Altglas, kein Altkleider. Fährt er zum nächsten, ah ja, Altglas. Zum nächsten, Altglas und Altpapier. Und dann beim vierten oder sowas kam er dann auch zum Containerstandort, wo Altkleider abgegeben werden konnten. Und da hatten wir uns vor einer Weile mal getroffen in den Entsorgungsbetrieben, und ich hoffe, dass die jetzt endlich mal die Liste schicken. Die wollten dann eben, die Standorte gibt es nämlich schon, die haben die schon mal händisch erfasst, also wirklich mit Geo-Koordinaten, also GPS-Koordinaten. Dann könnte man darauf auch mal eine simple Visualisierung machen, wo man dann sagt, ich bin jetzt neu gezogen in die Schlag-mich-tot-Gasse und klicke dann drauf und sehe sofort, in welchem Abfallbezirk bin ich und wo sind die nächsten Containerstandorte, wo ich meine leeren Weinflaschen abgeben kann.
Genau darauf wollte ich nämlich auch noch kurz kommen, ob denn jetzt die Fahrplandaten das Einzige sind, was ihr auch schon bekommen habt oder was ihr bekommen wollt. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Idee hat und ihm fehlen da Daten, dann wäre das eigentlich auch das Richtige, zum Camp zu kommen und da mal drüber zu reden. Und dann ließe sich da vermutlich was machen, wie man an diese Daten rankommt.
Definitiv, ja.
Ja, also werden auch Leute von der Stadt da sein, die sicher ganz, also es wird sicher interessant sein, mit denen drüber zu reden.
Ja. Was für Sessions sind denn schon angekündigt oder was erwartet ihr?
Könnte ich auf Mixed schauen.
Ich versuche es auch gerade immer wieder. Aber.
Ja. Nee, angekündigt war, lass mich gerade überlegen, also auf jeden Fall diese Gewinnersache aus dem Apps4.de-Wettbewerb mit dem Startkarte einfarben nach Altersverteilung. Wir haben zum Beispiel auch jetzt eine Tabelle bekommen mit dem Altersquotienten nach Stadtvierteln, also wie praktisch wie das Bevölkerungsalter ist in dem jeweiligen Stadtviertel. Das ist ganz spannend, weil das total echt unerwartet ist.
Man könnte das mal mit Wahlergebnissen korrelieren.
Man könnte das mit Wahlergebnissen korrelieren, ganz genau. Wobei ich nicht weiß, ob die Wahlbezirke mit den Stadtvierteln übereinstimmen. Mhm. Das müssen wir auch mal nachfragen. Ja, aber generell, wer Daten möchte, der kann sich auch immer an uns wenden, weil wir ja auch wissen, wen man ansprechen muss. Und dann kommen die.
Wie wendet man sich an euch?
datalove@lists.uniulm.de.
Genau.
uni-ulm.de.
Kann man da auch drauf auf die Liste, wenn man da jetzt irgendwie mehr Interesse hat, da was zu machen?
Selbstverständlich. Ja. Okay. Genau. Also auf ulmapi.de ist es auch kurz abgerissen, wie das ausschaut, wer wir eigentlich sind, so, zumindest im groben Überblick. Das sind aber zu wenig Gesichter, fällt mir gerade auf. Da gibt es auch das Wiki dahinter und die Mailingliste steht hier doch gar nicht, oder? Doch, Mailingliste, genau, da steht's.
Ja. Genau, also wir sind wir sind eigentlich eine sehr offene Gruppierung, wo prinzipiell einfach jeder mitmachen kann, der irgendeine Idee hat, irgendwas zu machen. Und das müssen auch keine Uni-related Leute sein, sondern einfach nur Leute, die irgendwie ein Interesse haben, in die Richtung irgendwas zu machen.
Also wer da auch Interesse hat, mal das Richtung studientechnisch weiter zu bauen, der Benni hat dazu aufgetan, du glaube ich auch, ne, dass man in den verteilten Systemen da ein bisschen was machen kann. Die Medieninformatik ist ja eh immer der klassische Ansprechpunkt, um irgendwelche mobilen Entwicklungen zu machen. Aber es kann auch sein, dass jemand was mit Statistik machen möchte, Richtung, was weiß ich, die kommen aus der Weimar oder sowas und möchten dort was machen. Und was ich jetzt letzte Woche wieder gesehen habe, oder was ich gesehen habe ich schon länger, aber ich bin da mal mit dem unterhalten von Fraunhofer Fokus. Die machen dort, also die bieten auch Abschlussarbeiten an, gerade in dem Projekt, was mit dem Bund gerade läuft, weil die Bundesregierung ja auch ein Open Data Portal machen möchte. Und da kann man in Berlin-Charlottenburg sitzen, die kann man zum Beispiel Abschlussarbeiten machen, Diplomarbeiten, Masterarbeiten, wie auch immer. Und die werden nach dem Satz des Landes Berlin bezahlt für Hilfskräfte, und der ist deutlich höher als in Baden-Württemberg.
Okay, wir haben vorhin schon gesagt, ja, Land Baden-Württemberg möchte was machen. Jetzt sagst du gerade, Bundesregierung möchte was machen. Wie sieht das denn bei denen aus? Wenn so ein Land oder eine Regierung sagt, sie möchte da was machen, das kann noch nicht so laufen wie jetzt bei einer Hochschulgruppe.
Ich hatte die Frage nicht verstanden.
Okay, vielleicht... Ja, wie kommt so eine so ein Land und eine ja, wie kommt so eine Land, so eine Regierung auf die Idee, Open Data zu machen? Warum und wie wollen die das dann umsetzen oder was geht's da schon? Was versuchen die denn eigentlich?
Also wie die auf die Idee kommen, ist, habe ich den Eindruck, hauptsächlich dadurch, dass so Organisationen wie die Open Knowledge Foundation oder das Open Data Network, sie ständig klopfen und sagen, wir möchten offene Daten haben, und dann stellen die fest, dass da diese Piraten da vor der Tür sind, die irgendwie auf dem Weg sind, irgendwo in welche Parlamente einzuziehen, und sie dann dadurch ein bisschen unter Druck, das ist auch wirklich, also seitdem die in Berlin im Abgeordnetenhaus sind, ist es noch schneller gegangen alles, habe ich so irgendwie den Eindruck, kann aber auch nur Zufall sein. Und was halt in der Verwaltung immer ein bisschen ein Problem ist, wenn man das offiziell macht von irgendeiner Regierungs- oder Behördenseite, ist, dass dann auch solche Projekte oft dann ausgeschrieben werden müssen. Dann sind auch dann da müssen die Mittel auch da sein, da muss man dann wissen, wo kommt dann das Geld her und so weiter. Das ist alles ein bisschen zäh zum Teil. Ja.
Wo kommt denn bei euch das Geld her?
Nirgendwo her. Wir haben kein Geld. Also fürs Camp haben wir Geld bekommen, das muss man. Da sind wir sehr glücklich darüber, dass die MFG Innovationsagentur, das ist die Medienfördergesellschaft Baden-Württemberg, die haben uns einen recht großzügigen Betrag Sponsoring zugeschoben und die Stadt Ulm bezahlt das Mittagessen. Das ist also sehr, sehr glücklich, ohne das hätte es nicht stattfinden können.
Okay.
Ansonsten brauchen wir kein Geld, ich meine, so war es auch. Serverkosten. 5 Euro im Monat. Ja, gut.
Ja gut, kann sich ja auch läppern.
Der läuft ja eh. Der gehört ja Nitec, der verdient ja Geld. Nein, Quatsch. So, ich gehe jetzt mal ein MS Pro pullen. Ich muss nämlich aufs Klo.
Okay. In dem Fall hören wir uns nochmal was an. Und
ich kann schon weiterreden. Ich bin da.
Ja. Geh. Okay. Jetzt ist er weg, jetzt können wir hier auspacken.
Also.
Ja.
Ja, was machen wir denn jetzt, wo der SDK weg ist?
Das ist ein bisschen blöd, gell?
Ich weiß nicht, ich würde gerne nachher noch über diesen Transparenzgedanken hinter Open Data reden. Aber vielleicht können wir auch erstmal Musik spielen.
Ja, aber... Ja, okay, spielen wir erstmal Musik. Das ist jetzt auch noch eine Frage, aber die kann ich mir auch nach der Musik aufheben. Und du hast dich vorher beschwert, dass wir in letzter Zeit so wenig Brad Sachs spielen. Deshalb spielen wir jetzt mal wieder Brad Sachs. Normalerweise, eigentlich fast immer, spielen wir da Dropping Out of School. Das lassen wir jetzt mal weg und nehmen das zweitbeliebteste Lied auf Jamendo, nämlich Certain Death von Brad Sachs. Jetzt muss ich bloß darüber zur Maus. Und da ist es. Bis gleich.
I'm gonna wanna know.
mit Dev Radio, dem discordischen Computermagazin, in dem es heute nicht so sehr um Computer geht, sondern um Datenliebe.
Ich dachte gerade, es sei ein Song, der noch kommt. Ich dachte, der klingt cool. Schade.
Nee, das ist unser cooler Jingle hier. Ja. Cooler FreeFM-Jingle. Ja.
Während draußen Leute laufen im Regen.
Ja, heute ist Stadtlauf in Ulm. Letztes Jahr war das, glaube ich, ein bisschen lauter. Heute geht es ein bisschen, regnet auch.
Ich habe noch niemanden laufen sehen vor allem.
Doch, gerade eben sind welche von Fahrbach-Fahrrad mit Leuten hinterher vorbeigelaufen.
Als Fahrradfahrer?
Ja, als erster, der
Zugläufer oder Zugfahrer. Ja,
der halt aufpasst, dass sie sich nicht verlaufen.
Die falsche Richtung laufen. Aber bei dem Wetter würde ich auch nicht laufen wollen. Ey.
Nicht? Ich finde das eigentlich gar nicht so unangenehm.
Bei Regen?
Mhm. Wind ist schlecht.
Außer, dass man klatschnass ist. Aber ich kenne das halt, ich habe den Vierdachse gelaufen vor 3 Jahren.
Den was?
Vierdachse, 200 Kilometer in 4 Tagen. Das ist nicht Rennen, sondern Wandern. Und ich hatte auch so Sportschuhe an und am dritten Tag hat es gepisst ohne Ende. Und dann mit nassen Socken in den Dingern zu laufen, da gehst du ein.
Ja gut, beim Einstein-Marathon letztes Jahr hat es auch geregnet und ich fand es eigentlich gar nicht so unangenehm.
Wie lange bist du gelaufen?
Halbmarathon.
Okay.
Ja.
Guck mal, der Fox ist im Chat.
Der Wind war echt blöd. Fox ist im Chat, ist schön. Hallo Fox.
Hallo Fox, sag mal hallo. Oder ruf an. Sei dabei.
Ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Man kann uns natürlich auch anrufen im Studio unter der Telefonnummer 0731 938 6299. War das so schnell? 0731 938 6299.
Oh Gott, ich lese gerade Piratenkommentare.
Gibt es auch auf der FreeFM-Website oder auf der DevRadio-Website. Taxilov winkt. Hi. ich wink zurück, aber man sieht es nicht. Ja, eine Website haben wir auch, www.devradio.de. Dort gibt es die ganzen Folgen zum Runterladen. Leider immer noch ein bisschen technische Probleme, aber es ist tatsächlich besser geworden letzte Woche, glaube ich. Wenn nicht, dann schreibt uns eine Mail oder schreibt ins Gästebuch, dass es nicht funktioniert.
Und wann implementiert ihr Redocast?
Gute Frage. Was ist das JavaScript?
Nein, was JavaScript? Nein.
Ja, was?
Achso, nee, das ist von.
Ah, ich habe das verwechselt, oder?
Das ist von Lehmann. Ich bin ja da, muss ja weiter ausholen. Ich bin doch der Anti-Samba. Die Samba-Brüder kennt ihr doch, die irgendwelche Sachen, Startups finanzieren.
Zum Beispiel die Klingeltöne.
Jamba heißt, oder? Jamba ist Samba. Und ich habe den unglaublichen Podcast warum nicht.so, also warum nicht so, mit Pi Euro finanziert per Überweisung. Ich war der einzige Mensch, der denen jeweils Geld überwiesen hat. Und daraufhin haben sie keine Folge mehr veröffentlicht. Und Lehmann hat mir auf der Republika erzählt, dass er da von Eis kaufen gegangen ist. Aber nein, was cool ist bei denen ist, das ist ein Podcast mit ehemals Jol und Blomlompom und Lehmann eben. Der Lehmann hat sich da so ein Skript gebastelt, das ziemlich cool ist. Erstens, weil es alles auf einmal veröffentlicht, also Org und MP3 und was der Geier, was er da alles veröffentlicht, ein Atom-Feed, einen gemeinsamen Atom-Feed, was halt endlich mal intelligent ist. Nicht so über den ganzen anderen Podcasts, sondern wo es einen Feed für Atom und einen für MP3 und einen für Schlag mich tot gibt. Org, ja. Und er macht Shownotes und während du praktisch abspielst, dann sind dann die Shownotes unten drunter und an der richtigen Stelle kommt dann neben der passenden Shownote so ein kleiner Pfeil, was dann drauf gezeigt wird. Darum geht's gerade.
Da habe ich das dann doch richtig verstanden gehabt. Und, also, ja, weißt du, wie das technisch aussieht?
Nein, er hat mir das gezeigt, aber ich war dann an dem Abend schon ein bisschen betrunken.
Hm.
Ja.
Vielleicht schaue ich mir das heute nochmal.
Ja.
Ja, es geht immer furchtbar langsam alles. Wir kommen auch nicht hinterher mit Sendungen schneiden. Ich habe jetzt letzte Woche zum Glück endlich alle geschnitten bekommen, sodass jetzt endlich alle veröffentlicht sind. Ja.
Ich mache mal das Fenster zu, die Läufer da draußen regen mich auf.
Okay. Michi, irgendwas wollte ich dich vorhin noch fragen. Das habe ich auch schon wieder vergessen.
Sag mal, Plattform.
Ah, genau. Plattform. Ihr wart, also du, Michi und Benjamin, der heute nicht da ist, wart am Donnerstag, ist das richtig, in der Plattform. Ja, Freitag ist keine Plattform, also müsst ihr am Donnerstag in der Plattform gewesen sein. Die Plattform kommt täglich von Montag bis Donnerstag um 16 Uhr eine Stunde lang auf Radio Free FM. Und der CCC Ulm war neulich auch da. Und ihr wart da und die Sendung gibt es auch zum Download, zum Anhören.
Ja, genau.
Und was habt ihr da geredet?
Wir haben über Open Data geredet, die Data Lauf Hochschulgruppe. Also recht ähnlich wie heute, vielleicht ein bisschen weniger technisch, ein paar andere Schwerpunkte haben wir gesetzt. Wir haben zum Beispiel noch über diesen Transparenzgedanken hinter Open Data geredet, wieso es gut ist, was dort Datenjournalismus ist, diese Richtung. Und ganz am Ende hat der Fabiano eine Frage ausgepackt, die ich eigentlich recht cool fand. Stefan, da würde ich gerne mal hören, was dir dazu einfällt. Und zwar hat er uns gefragt, so rein rumspinnerisch, mit welchen Daten wir denn tierisch gerne mal irgendwas machen würden.
Ja.
Und man könnte sich natürlich alles Mögliche ausmalen. Also er hat es ganz bewusst sehr offen formuliert und es gibt ja Leute, die zum Beispiel ihre da gibt es in Amerika diese Firma, wo dein Erbgut analysiert und dann...
Ja, 23andMe.
Ja, genau, 23andMe.
Also alle da, generell überhaupt
genau,
Daten.
Genau.
Also was mir da eigentlich gerade einfällt, ja, was mich immer tierisch ankotzt, ist, wenn ich einkaufen gehe und es irgendwas in der Form nicht gibt, was ich dringend brauche. Im Supermarkt, wenn ich irgendwas koche oder sonst irgendwas mache. Oder einen Einweggrill suche oder so, weil ich jetzt in die Friedrichsau zum Grillen will und es aber einfach nicht geht. Weil ich da irgendwie was, ja, dass ich die Möglichkeit habe zu finden, wo was...
Viel geiler fände ich in dem Zusammenhang, wenn ich wüsste, was meine Nachbarn alles haben und wer davon bereit wäre, es mir zu leihen.
Oh.
Also ja. Ernsthaft, also im Sinne von, ich will einen Grill, auf dem ich eine halbe Sau im Semmel bereiten kann und ich weiß nicht, dass... Allein schon, wir haben ein Haus mit, meine WG ist im vierten Stock eines Hauses. Das heißt, es sind drunter nochmal vier Wohneinheiten, die irgendwas haben könnten. Angefangen von der Bohrmaschine über, weiß der Fuchs was, Wasserwaage oder sonst irgendwas. Und du brauchst es und dann musst du wieder rumfragen und im Zweifelsfall fährst du durch die halbe Stadt. Ja gut, oder bei mir an die WG zwei Häuser weiter, weil die alles haben. Aber dann allein schon zu wissen, wer was da hätte. Und wer bereit wäre, dann das zu verleihen und dann so mit Karma-Ranking, dass der das gut zurückgegeben hat oder sogar noch besser zurückgegeben hat, weil er es noch geputzt hat und vorher war es versifft oder sowas. Das wäre doch geil.
Sowas wie eine lokale Craigslist.
Ja, Craigslist wäre sowieso cool. Das hat halt leider nie in Deutschland Fuß gefasst.
So, was ist das?
Craigslist ist der Untergang der Kleinanzeigen, des Kleinanzeigenmarktes, des Bezahlten im amerikanischen Zeitungswesen. Ursprünglich war das mal eine Mailingliste Anfang der 1990er, die damals relativ exklusiv war. Da musste man jemanden kennen, der einen dann da draufgebracht hat. Und da konntest du halt Sachen austauschen. Also Kleinanzeigen aufgeben, so will man es eigentlich sagen. Und das wurde dann irgendwann eine Website, die heute immer noch so ab, ich mach's dir gerade mal, die sieht immer noch so schlimm aus wie vor 10 Jahren oder sowas. Das sieht so wirklich 1990er Geocities-mäßig aus, so ein bisschen. Und für München gibt es sogar was. Also es gibt dann immer lokale Ableger davon. Zum Beispiel gibt es dann wieder eine Craigslist für San Francisco oder hier offensichtlich für München. Und da kannst du halt alles Mögliche inserieren. Zum Beispiel, weißt du, Fuchs, irgendwie, du willst Antiquitäten verkaufen oder ein Handy verkaufen oder sonst, also Verkauf. Du kannst irgendwas suchen. Du kannst Wohnungen aufgeben. Also zum Beispiel, ich suche eine Immobilie oder ich will eine Immobilie tauschen oder ich brauche eine WG oder sowas. Jobs kannst du ausschreiben und dann Dienstleistungen, zum Beispiel Nachhilfe und dann auch dann so Persönliches, das ist auch wieder schön, rein platonisch, sie sucht ihn, er sucht sie, verpasste Gelegenheiten, das ist auch wieder schön und dann Community-Zeug. Und das hat in Deutschland leider nie Fuß gefasst, weil es entweder zu spät waren oder weil es andere Anbieter gab. Und Craigslist deckt halt in den USA quasi alles ab. Also wenn du dein Fahrrad verchecken willst, dann packst du es nicht auf eBay, sondern auf Craigslist. Und dann hast du eben auch das Fahrrad an jemanden verkauft, wo du es nur zwei Straßen weiterbringen musst und dir nicht Gedanken machen musst, wie du es nach Arsch der Heide mit der Post bringst dann hinterher. Und das ist also, Craigslist, ja, das wäre was Schönes für hier. Aber Craigslist geht dann da vielleicht noch nicht ganz so weit, weil, also das Schöne ist vor allem auch Craigslist, alles ist kostenlos, wenn ich was inseriere, ist kostenlos, außer Jobs und die kosten, glaube ich, in den USA $10 ein Inserat. Und da kriegst du aber auch alles und da ist auch zum Teil so, dass auch dann die Jobportale, also wenn du irgendwie Manager bist, okay, dann suchst du halt irgendwie, dann gut, heutzutage vielleicht über LinkedIn oder sonst irgendwie, dass du einen Kontakt bekommst. Aber wenn du einen Gärtner suchst oder weiß der Fuchs was, dann machst du es auf Craigslist und alle anderen Jobportale gibt's also für die in Anführungszeichen einfacheren Sachen gibt's halt auch nicht mehr in den USA. Das hat den Markt komplett umgekrempelt. Und die Zeitungen haben halt gekotzt ohne Ende.
Seit wann gibt's denn das? Weißt du das?
Ja, wie gesagt, Anfang der 1990er gab es diese Mailingliste.
Die haben,
die haben bestimmt auch einen Wikipedia-Eintrag.
Hast du gerade Arsch der Heide gesagt?
Das ist ein Ort, den gibt's wirklich. Genau, Craig Newmark war der Gründer der ganzen Sache. Und hier steht... Nee, das steht hier nicht. 1999 steht hier was mit Seite. Aber das ist deutlich älter auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, früher eine Mailingliste. Ja. Der Hebu schreibt hier gerade was. Er hat eine Bekannte aus Wien und die machen sowas bei sich lokal. Mit dem Verleihen.
Ja, das ist ja cool. Also auch mit irgendwie... Wie kommt man dann da drauf? Wie das?
Ich weiß es nicht. Ich gucke gerade, ob er einen Link mitgeschickt hat. Nee, irgendwie TM. Ein Verleihkunst hat das irgendwie TM implementiert. Das könntest du halt auch... Das ist ja das Schöne. Die einzelnen Sachen, die... Sagen wir mal, zum Beispiel diese Busfahrplan-Sachen. Die sind für sich genommen relativ unspannend. Und genauso haben wir auch so Verwaltungsgrenzen für Stadtteile, Stadtviertel. Die sind für sich auch relativ unspannend. Dann kommt vielleicht noch irgendwie Abfuhrbezirke dazu. Also Müllabfuhrbezirke oder sonst irgendwas. Und jedes für sich ist vollkommen unspannend. Aber auf einmal gibt es irgendeine Person, die sagt, oh, ich habe dann irgendeine Idee, wie ich 4 oder 5 von denen auf eine Art und Weise kombiniere, wo wir vorher gesagt hätten, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Unsinn? Und es kommt was Cooles dabei raus. Und du könntest zum Beispiel auch sagen, du hast dein Freifunk-Stadt-WLAN-Netz und hast dann auf einem lokalen Server hier irgendwo, das kann dann, ja, entdecke die alten Techniken wieder, irgendwas Usenet-artiges sein, oder weißt du, ist ja vollkommen egal, wie du das machst. Und dann hast du dein lokales Teil hier irgendwie, oder Stadtwiki. Also Karlsruhe hat ein Stadtwiki zum Beispiel, wo alle möglichen Veranstaltungen drin sind. Ja, irgendwie geht's schon. Wäre was fürs Camp.
Fürs Barcamp, ja, sicher.
Ja. Mach doch.
Was ich immer noch gerne hätte, wäre so eine Art Reddit mit Geopositionen und als Augmented Reality App. Dass verschiedene Leute verschiedene Sachen in der Stadt taggen können oder posten können, irgendwelche News, und das dann hochgeratet wird und du halt nur die wirklich interessanten Sachen zu sehen bekommst.
Kannst du mir Reddit kurz erklären? Ich nutze es nicht.
Ja, das Prinzip bei Reddit ist, dass du was posten. Du kannst was posten, das können Katzenbilder sein oder halt auch irgendwas anderes zum Beispiel, ja. Und Leute können das dann hochvoten. Also du kannst halt sagen, ja, ist gut, weiter nach oben, oder du votest es nach unten. Und du kannst halt schön sortieren nach kontroversen Einträgen, kontroversen Postings oder was auch immer. Und ja, Reddit wird häufig so als the dark side of the Internet bezeichnet.
Was? Weil,
ja, weil wenn du es einmal entdeckt hast, dann kommst du nicht mehr weg davon.
Die dark side of the web ist 4chan oder sowas.
Auch. Da muss ich jetzt auch eher dran denken.
Ja. Das ist vielleicht, ja, okay. Machen Sie weiter.
Man könnte drüber streiten, wieso es der Dark Side ist. Reddit vielleicht deswegen, weil es dieses Prokrastinieren am krassesten fördert und du dann zu nichts anderem mehr kommst. Und
ja, Reimer ist doch halt so. Reimer ist doch so einer, oder?
Ja.
Der nichts anderes macht als Reddit,
oder? Ja, ja.
Und 4chan ist halt eher so, da sammelt sich halt alles.
Der Bodensatz des Internets.
Genau.
Noch mal einen random Ernst-Chan-Faden auf. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich habe mal geschaut, ist übrigens Craigslist 1995 gegründet worden und 1999 wurde dann eine Firma draus.
Ja.
Ja. Wo haben wir jetzt den Faden verloren? Reddit wollte ich so
Faden?
Für
Reddit, lokal, ja. Augmented Reality.
Genau.
Geolocation. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das interessant ist.
Jetzt sag nochmal kurz das Konzept. Ich glaube, ich bin
okay,
dann
also du durchgestiegen. Jetzt, du kannst jetzt hier zum Beispiel, könntest du dann posten hier der Radio-Sendung so und so und Leute können es dann hochvoten und im Sinne der Augmented Reality taucht es dann irgendwann in deiner Realität auf. Also, weiß nicht, so Google Glasses, was gerade immer mehr im Kommen ist. Es würde dann halt drauf rauslaufen, dass du immer irgendwelche Infos siehst, die die Realität überlagern und in dem Fall dann halt ab und zu in der Stadt so wichtige Sachen hochpoppen siehst, interessante Sachen. Und dann das halt nicht mehr auf Twitter nachlesen musst, sondern halt einfach so mitbekommst, ohne dass du dich groß drum kümmern musst.
Aber es lebt ja auch wieder davon, dass Leute irgendwas beitragen, ganz arg. Also es wäre halt in dem Moment tot dann schon, ja. Wenn keiner mehr Lust drauf hat.
Ja.
Ja.
Ja, aber wenn man das gerade mit Twitter verbindet oder so, weil auf Twitter wird ja irgendwie, da sehe ich jetzt nicht, dass keiner mehr Lust drauf hätte.
Ja, aber das ist Selbstdarstellung und so, das Ganze. Nee, weiß nicht. Ich kann vielleicht noch. Also ein.
Aber diese Karma Points Idee, die gefällt mir ziemlich gut. Und es gibt, weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast von Daniel Suarez, ja. Demon oder Freedom, weil die führen genau sowas ein, so ein Karma Points System, wo du Leuten dann Karma Punkte vergeben kannst.
Ja.
Ja. Die Bücher sind eigentlich beide ziemlich zu empfehlen. Mir haben die echt gut gefallen.
Welche Bücher?
Der Autor heißt Daniel Suarez und das erste Buch heißt Demon, so wie eben der Unix-Demon, der Dienst, der im Hintergrund läuft und auf Events reagiert. Und der Nachfolger heißt Freedom TM. Und ja, die sind ziemlich visionär. Weiß nicht, so ein bisschen wie Neil Stephenson, bloß halt 2012.
Okay. Wie funktioniert das mit den Karma-Punkten? Hast du das noch
im Kopf? Ja, die haben da so ein soziales Netzwerk aufgebaut, das dann voll in der Realität lebt und du siehst dann immer bei Leuten ihre Karma-Points und die haben sowieso überall Augmented Reality.
Post-Privacy.
Und die haben dann sowieso überall Augmented Reality, sodass wenn du dann jemanden siehst, dann hat er zum Beispiel sowas über seinem Kopf hovern, wo dann halt die Karma-Points angezeigt werden und dann gibt es halt Leute, die irgendwie minus 10 haben und halt andere Leute, die ganz, ganz viele haben, sowas.
Also Mobbing eine Stufe weiter. Du wärst auch der Erste, der sich diese Google Glasses kaufen würde.
Ja, absolut.
Oh, ich wäre auch sofort dabei.
Sofort, oh, ja. Klar. Ja, das, ja gut, das ist also, ich würde meine Adblocker reinpacken. Also wer die Google Glasses nicht kennt, diese gehypte Produktdemo von Google, das sind Brillen, in die Informationen per Semi-Bildschirm mit reingespielt werden können und das ist da laut Google der neueste heiße Scheiß. Ich glaube, Google ist mittlerweile zu groß, um noch wirklich visionär zu sein.
Kann schon sein. Ich weiß nicht, braucht ein heißt visionär sein, dass du auch, also dass du bereit sein musst, Sachen einfach umzuwerfen, komplett anders zu machen?
Ja, sich selber auch umzuwerfen. Ich glaube, Google ist mittlerweile ein Dickschiff. Also ich glaube nicht, dass Google ein Dickschiff, Google ist ein Dickschiff, aber ich glaube, dass sie einfach mittlerweile so viel Masse haben, dass es schwer für sie ist, irgendwie umzudenken intern.
Ja, das, ich denke das auch, dass, weiß nicht, was wirklich Neues zu machen bedingt immer, dass du bereit bist, irgendwas zu machen, was halt nicht von der breiten Masse angenommen wird oder ein gewisses Risiko eingehst.
Ja, aber vor allem auch dich selber in Frage zu stellen. Mhm. Oder dein eigenes Geschäftsmodell zu kannibalisieren. Wie Journalisten zum Beispiel mit Online-Redaktionen. Hat sich übrigens kein Mensch angemeldet fürs Camp bislang von Journalisten.
Das ist auch ein bisschen schade. Enttäuschend, oder? Die ja. Totholz-Medien?
Ja.
Es war Totholz-Medien.
Verkauf für toten Baum. Nee, es war auf der Republika auch eine Session über Data-Driven Journalism und da sind alle dabei. Da ist der New York Times dabei und Guardian und Zeit Online und Spiegel hatte auch was er gemacht hat mit WikiLeaks zusammen, damals TM. Und dann hatten wir ja auch so Interviews im Vorfeld hier zum Camp und dann redest du mit den Leuten und sagst, ja hier, Data-Driven Journalism, ihr könnt da mit den Daten der Stadt irgendwas Cooles machen, oder allein schon den Haushalt mal zu vergleichen über die Jahre hinweg oder egal was ihr damit macht, ist ja vollkommen wurscht. Oder auch mal, auch wenn ihr auch Sachen mal anfragt, also ihr wollt Sachen von der Stadt haben und die sagen, die geben die euch nicht, das ist ja auch eine Story im Endeffekt. Und kommt auch zum Camp, dann macht er was direkt und so, oh nee, das ist schon Wochenende. Da Familie und so. Da müsst ihr mich dann vom Arbeitgeber freistellen lassen unter der Woche. Weißt du, dass man halt in der Freizeit mal hinkommen könnte, um das, weil man es cool findet. Ja.
Ah, das ist doch verdammt schade. Ich meine, das ist doch eigentlich eine Goldgrube, sowas.
Ja, vor allem sich auch mit den Leuten zu vernetzen, die, oder halt mal die kennenzulernen, die da sind.
Ich meine, wie war das bei der ACTA-Demo hier? Da war doch von den Journalisten auch irgendwie so nicht viel.
Das weiß ich gar nicht, wer da war.
Und so ein Barcamp hier an der Uni, das ist doch eigentlich eine tolle Gelegenheit, um drüber zu berichten. Meine Studenten.
Ja, ist halt vielleicht die Frage auch, in welche Richtung man sich ausrichtet, publikumsseitig. Also welches Publikum man eigentlich ansprechen möchte. Ob es dann einfach nur darum geht, möglichst viele Klicks mit Facebook-Links zu generieren, um eben klickbasiert dann Anzeigen frei. Ich weiß es ja nicht. Ich habe es nicht verstanden.
Schade. Wo siehst du den Datenjournalismus? Meinst du, das wird in Zukunft noch eine größere Rolle spielen?
Ich weiß es nicht, wo sich es hin entwickelt. Also es gibt ja zum Beispiel Lorenz Matzert, der Open Data Cities betreibt, zusammen mit wie heißt der jetzt wieder? Marco Maas und noch irgendjemand. Die haben zum Beispiel vor einer Weile diesen Zugmonitor gemacht für die Süddeutsche Zeitung, war das, glaube ich. Da siehst du alle mindestens die Fernverkehrszüge, wenn nicht sogar alle Züge der Deutschen Bahn, wie sie halt, also sie haben praktisch unsere Live-Map geklaut. Nein, sie nehmen also diese Züge und packen die auf die Karte und siehst du eben auch Verspätungsinformationen. Da kannst du auch erkennen, wenn irgendwo zum Beispiel, sagen wir mal, es war ein Unfall oder ein Personenschaden, sonst, also irgendwas, was eine Verzögerung im Fernverkehr ausgelöst hat, wie sich das dann fortpflanzt über das ganze Netz hinweg und wo dann praktisch so diese Verspätungsblase ist, wie sie sich dann verbreitet und propagiert dann in das Netz hinein. Das ist unglaublich spannend, wo du auch dann nachvollziehen kannst, wie pünktlich sind eigentlich die Bahnen momentan oder wie pünktlich sind sie zu bestimmten Zeiten irgendwie. Und das wurde von denen dann eben, das ist so ein Beispiel, was da passieren kann. Das war halt eine Auftragsarbeit. Aber du kannst natürlich auch Wahlen auswerten. Du kannst zu Wahlen irgendwas Bestimmtes machen. Du kannst versuchen, da reinzugehen. Das ist, ja, es darf halt nur nicht daran ausarten, dass man halt Clicky-Bunti-Scheiß macht, nur um das Clicky-Bunti-Scheiß willen, damit es schön bunt aussieht und boah, Daten, huhu, sind so cool.
Ja, aber ich denke, dass sich in die Richtung auch immer mehr machen lässt. Und ich weiß nicht, die Botschaftsdepeschen waren so ein Ding, was mir da einfällt, wo für Journalisten einfach das ist halt eine absolute Goldgrube, sich da mal reinzunörden in die Daten und die wirklich aufzuarbeiten.
Ja, wenn es ein Thema ist. Das Problem ist halt, es sind wenig, also ich habe den Eindruck auch oft, die Informatikerinnen und Informatiker, die irgendwo journalismusbezogen arbeiten, das sind im Zweifelsfall die, die das CMS betreuen oder die Server betreuen, sowas, die aber weniger operativ im journalistischen Geschäft unterwegs sind, während dann die Journalistinnen und Journalisten aus der Ecke kommen, die haben halt, die kommen aus vielleicht aus Geisteswissenschaften, keine Ahnung woher, aber haben weniger Informatik-Background und vor allem auch den mathematischen Background, dass du mal den Unterschied zwischen einem Median und einem Mittelwert kennst.
Also ich muss da immer dran denken an den OpenLeaks-Mensch, den Daniel Domscheit-Berg, der in seinem Vortrag damals beim Chaos Communication Camp ein bisschen drüber geredet hat, über seine Zusammenarbeit mit Journalisten, und er hat halt so ein paar Szenarien erzählt, wo wir uns so an den Kopf fassen, ja, weil es da ja wirklich um sensible Daten geht bei Whistleblowern, und er hat halt gemeint, da hat ihm irgendein Journalist dann eine Information über ein Google-Mail-Konto unverschlüsselt zugeschickt und ihn auf dem Handy angerufen, um ihm das zu sagen. Mhm. Und das ist halt so eigentlich der absolute Albtraum.
Ja, aber das ist halt so mal ein Spezialfall, wo es wirklich um kritische Daten geht an sich. Aber ich meine jetzt eigentlich eher so überhaupt die Datenauswertung. Ich habe Daten, egal welche Arten, seien es auch unsensible Daten, vollkommen einfaches Zeug. Wie packe ich die überhaupt an? Außer, dass ich sie in Excel importieren kann und ein Tortendiagramm draus mache oder sowas.
Da gab es auf irgendeinem Chaos Communication Congress, ich meine, das war der 26. ist auch egal, gab es einen Vortrag eines Journalisten, eben sagt, dass Hacker und Journalisten eigentlich besser zusammenarbeiten sollten, weil das passt einfach. Und ja, es ist einfach, also ich habe auch gerade einen Freund, der gemeint hat, ja, überlegt sich doch jetzt noch Journalismus zu studieren, und das Problem ist einfach, dass die Redakteure und so, die haben ziemlich viel mit Inhalten zu tun, müssen dann aber trotzdem noch irgendwie auf diesen technischen Sachen umgehen können. Und da fehlt dir aber irgendwie noch die Ausbildung oder so, das Wissen dazu. Ne? Und da er eine entsprechende Ausbildung hat, was mit Medien und Technik zu tun hat, hat er gemeint, so, ja, das passt eigentlich ganz gut. Und da hat er mich eben auch darauf aufmerksam gemacht, dass es einfach fehlt. Ja, der technische Bezug.
Ich weiß, ist halt die Frage, ob dann auch hier irgendwie ein Online-Journalist, ob der dann in erster Linie die Content-Management-Sklave ist oder ob tatsächlich irgendwelche Projekte. Und vor allem, das ist dann das Nächste. Hast du irgendein geiles Datenprojekt? Passt das überhaupt ins Content-Management-System rein? Weil ich da vielleicht irgendwie handgestrickte HTML5-Sachen habe, die das CMS überhaupt nicht erlaubt einzubinden. Oder weil es das Format sprengen würde, sonst irgendwas. Das ist halt, ja. Ja. Da haben wir es doch einfacher. Das ist aber wirklich, das zieht sich überall durch. Das heißt, wenn du mit irgendwelchen Behörden arbeitest oder wenn du sowas anschaust, so eine Arbeitsgruppe, wie wir es haben, ist halt den riesen Vorteil, dass es zwar manchmal vielleicht ein bisschen desorganisiert ist oder in letzter Sekunde die Sachen zusammenkommen oder sowas, aber es funktioniert halt einfach. Und wenn du was machen willst, dann machst du es halt. Und du musst ihn nicht irgendwie mit 1000 Fesseln rumschlagen, weil das CMS nicht tut oder weil das nicht. Und wenn es nicht tut, dann machst du halt was Neues. Dann das ist was Eigenes auf, und du musst dann nicht das alles über den Haufen schmeißen, was schon da war. Tjo. Haben wir noch Themen?
Mir ist noch eine Idee gekommen, was ich gern für eine Session hätte. Und zwar, ne, also wir Also du und ich und so Leute, die gerne mal was selber machen, stehen ja irgendwie öfter vor dem Problem. Ich brauche irgendwas, um was zu machen, irgendeine Ressource, die sich aber nicht so leicht auftreiben lässt. Nehmen wir mal als Beispiel gerade irgendwie so, ja, 3D-Drucker oder Lasercutter oder wie auch immer. Vielleicht wäre das doch irgendwie eine Idee, dass man sagt, ja, man sammelt irgendwo, was gibt es für Hackspaces und was können die einem bieten, was kann man da machen?
Schon
man,
vor.
Ja? Ja. Das klingt gut.
Ja. Der Ding hat nämlich einen, der Christian hat sich einen, also Christian sogar, der heißt Xen Laser, glaube ich, auf Twitter. Hier in Ulm, der hat sich einen 3D-Drucker gekauft, ich glaube einen Rap oder sowas. Und er hat schon wieder die Teile gebaut, die Teile gedruckt für den nächsten. Und ist da voll am Rummachen und Zeug bauen. Und ich habe ihn auch gefragt, ob der bereit wäre, Maschinenzeit praktisch zu vermieten, in Anführungszeichen. Hm. Dass wenn du was machen willst, dass du dem halt ABS zahlst, also das Plastikmaterial und, keine Ahnung, ein paar Euro auf die Hand oder sowas. Und der meint so, ja, kann er schon machen.
Cool, ja, weil gerade, Michi, du hast auch gerade ein Projekt, da suchst du auch was, eine größere Maschine.
Genau, ich möchte einen Schreibtisch bauen. Also ich möchte halt, ich hätte gern irgendwas, was halt cool ist, einen coolen Schreibtisch. Ich bin gerade eh auf dem Trip, alles irgendwie selber zu bauen und zu machen. Und wir haben neulich ein bisschen gebrainstormt und was mir eigentlich jetzt am besten gefallen hat, wäre eine Holzplatte, also wirklich eine schöne Holzplatte zu kaufen und dort ein Muster rein zu lasern oder rein fräsen zu lassen. Zum Beispiel eben so ein isometrisches Raster, das genau, und das dann entweder mit einer Glasplatte abzudecken oder einfach nur so zu lassen.
Ich wollte gerade sagen, da kannst du gar nicht mehr drauf schreiben, wenn das dann nicht so drin ist.
Ja, aber mit einer Glasplatte entweder das abzudecken, ja. Oder ich schreibe eh nicht so viel, ich habe nur einen Laptop.
Ja, ja, die Möglichkeiten gibt es viele. Also ich habe da mal über einen Jahreswechsel, habe ich mir da mal reingelesen, da gibt es so mehrere Pläne für CNC-Fräsen in zum Teil Riesenformaten, die man aber auch aus... Also du brauchst dann nur, also das ist das Bootstrapping-Problem, du brauchst eine CNC-Fräse, um die Teile dir zu bauen, um dir eine neue CNC-Fräse zu bauen selber. Aber da gibt es dann auch eigene Linux-Distributionen, die dann eben die ganze Software drauf haben, mit dem man dann die Sachen treiben kann und dann kann man sich das Ding bauen. Also ich wollte das schon lange mal machen. Ich grüße an der Stelle Maria, die jetzt wahrscheinlich lacht. Aber es fehlt momentan noch an jemanden, der regelmäßig den Arsch tritt, um das Projekt durchzuziehen. Das könnte man vielleicht auch mal über die Uni machen, über das Students Lab, weil da gibt es ja auch große Fräsen. Dass man sich die Teile baut für eine eigene große Fräse. Oder einfach eine mittelgroße Fräse bauen und mit der mittelgroßen Fräse die Teile für die nächstgrößere Fräse und dann...
Was ist denn das Students Lab?
Students Lab ist von der Fachschaft Elektrotechnik betrieben an der Uni Ulm. Die haben da einen größeren Raum, wo man eben löten kann und die haben digitale Speicheroszilloskope und alles, was du irgendwie messtechnisch brauchst. Also Mikrocontroller, Programmiergeräte, Bauteile, alles. Das ist alles noch damals aus Studiengebühren zusammengeflanscht worden.
Die es nicht mehr gibt.
Ja, aber die Teile gibt es ja noch. Mhm. Das ist, ja, wie es weiterläuft, weiß man nicht. Das müsste Fox sagen, aber der ist aus dem Chat gerade vorhin wieder verschwunden.
Schade, Fox kommt zurück.
Ja.
Ein ICQ. Nee. Ich habe hier, also... Wir haben ja vorhin Musik gespielt von Brad Sachs und Jamendo hat da mir jetzt so angezeigt, ja, vielleicht gefällt Ihnen dann auch folgendes Album und ich würde da ganz gerne mal reinhören. Jetzt ist der Bildschirm gerade ausgegangen.
Auf Verdacht, ohne zu wissen, was kommt?
Ja, genau.
Okay.
Die Band oder der Künstler heißt, ja, gute Frage, Träg, Derp. Naja, egal, wir hören einfach mal rein. Das Album heißt Blue Reverse und der Song Lady Escape. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das klingt.
Herb and Dope.
And this one, I'll tell you, the story of my life, the story of my life, the story of my life. Burning in love is like burning in hell, but it calls to be known from home. You walk in the mall every Saturday with kids on your blanket bags. Burning in love.
Ja, das reicht dann auch, glaube
ich. Da sind wir schon wieder. Dann ist nicht gar nicht so schlimm, dass ich den Namen nicht aussprechen kann. Ne? Ja, was machen wir denn jetzt noch?
Jetzt haben wir uns vergessen, davor macht das nächste Lied. Wir müssen nochmal in der Pause besprechen, was wir überhaupt weitermachen wollen. Haben wir noch Themen?
Wir können auch mal über
Kunst
reden.
Nein, was hattest du gerade für einen Vorschlag noch?
Weiß nicht, über das Wetter und über den Lauf draußen.
Wir können kommentieren,
wer da so Kunst. Was ist Kunst?
Was ist Kunst?
Nee. Was ich konkret in Mind hatte, war das, was du gestern gemacht hast. Nämlich hier Kunst zu besuchen, Kunst anzuschauen.
Ah, gestern war. Also was mir ziemlich gut gefällt an Ulm ist, wenn du irgendwie weggehst und einfach randommäßig irgendwelche Leute triffst, die du kennst, oder halt irgendwelche neuen Leute. Und gestern war halt wieder so ein Tag, so ein Abend, wo einfach, weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, das war einfach sau cool. Ich bin zufällig an so einem kleinen Ausstellungsraum vorbeigelaufen, wo random Studentinnen von der FH Saarbrücken, wenn ich das recht in Erinnerung habe, so eine Ausstellung angefangen haben in einem Projektraum von Studienarbeiten. Und ich bin einfach rein und habe gesagt, hier, was ist denn los, was macht ihr denn hier so? Und die haben mir das erklärt. Und irgendwie war dann da gerade Eröffnung von der Ausstellung. Das ist eigentlich direkt gegenüber von unserer WG. Ja, was zu
Karlstraße, cool, ne?
Karlstraße, genau. Und ich habe dann da zufällig eine Galeristin, eine Künstlerin hier aus Ulm kennengelernt, mit der ich dann irgendwie noch weitergezogen bin nach Wiblingen, wo verschiedene Ateliers sind, unter anderem von einem Japaner, der dort mit seiner Freundin zusammen eben verschiedene Arbeiten ausgestellt hat. Und er hat zum Beispiel Arbeiten gemacht, wo er Schriftzeichen gezeichnet hat, japanische, und zwar symmetrisch. Also einen Pinsel in beide Hände genommen und dann halt gleichzeitig das Schriftzeichen gezeichnet. Und das sah schon sehr cool aus. Und ich weiß nicht, das war einfach ein total interessanter Abend, weil ich unheimlich viele Leute kennengelernt habe und unheimlich viele interessante Leute. Und sowas gefällt mir einfach tierisch, wenn du halt irgendwie mittags irgendwo randommäßig hinläufst und dann irgendwann nachts um 12:30 zurückkommst. An der Stelle vielleicht sollte ich mich auch nochmal bei dir entschuldigen, der dann irgendwie eine Stunde vor der Haustür gewartet hat, weil ich einen Hausschlüssel mitgenommen habe.
Ja. Das ist aber das Spannende, finde ich, in Ulm, dass man denkt ja immer, in Ulm würde nichts laufen. Und dann stellt sich raus, es gibt saumäßig viele Leute, die irgendwo irgendwas machen, nur weiß man von denen nichts.
Ja.
Hast du den Japaner getroffen?
Ja, aber ich habe nur flüchtig mit ihm geredet. Ich habe aber mit zwei anderen Leuten ziemlich viel geredet.
Ja, weil ich meine, hört sich nach dem an, der auf der Kulturnacht in der Galerie der Südwestpresse vorgeführt hat. Also da gab es Vorführungen von ihm, wie er eben solche Kunstwerke gemacht hat. Und das sah schon recht beeindruckend aus. Hm. War halt eben so ein langes Papier auf dem Boden ausgelegt und auf so schwarzen Tüchern. Und ja, dann kam Musik und zu dieser Musik hat er eben diese Schriftzeichen aufgeschrieben, eben, wie du sagst, zwei gleichzeitig spiegelverkehrt. Und ja, sah schon cool aus. Ich meine, das ist bestimmt der gewesen.
Das war garantiert der. Also es hingen da auch so lange Papierstreifen.
Ja, genau, so ganz.
Ja. Voll mit Schriftzeichen.
Ja, man müsste nur mehr von den Leuten mitbekommen. Ich bin zum Beispiel an dieser Galerie in der Karlstraße, ich weiß die Hausnummer auch gar nicht mehr, das ist
25.
Ja. Okay. Mehrmals vorbeigelaufen und sah das auch nochmal so geil. Also allein schon, die Karlstraße ist ja so ein Ding mit so typischer Promenadenausstattung eigentlich, wo dann im Erdgeschoss Ladenlokale sind, die halt jetzt meistens zu 90% leer stehen.
Ja, bei uns im Haus wird eins leer, wir überlegen auch gerade, ob wir das vielleicht irgendwie nutzen sollen.
Ja, das ist halt wieder die Frage, wie kommst du dann ran und ist es bezahlbar? Ich weiß nicht, was zahlen die da oder wie kommen die da?
Können wir mal unseren Vermieter fragen.
Ja, und jedenfalls lief ich da vorbei und sah das und dachte mir so, erstens mal geil, dass es das gibt, weil so eine Stadt lebt ja auch von sowas dann auch. Und zum anderen aber, dann bin ich immer vorbeigelaufen, immer war zu, oder es war dann zwar Licht an, aber es war niemand da.
Haben Öffnungszeiten. Hast du den Flyer, den ich dir vorher gegeben habe, zufällig?
Ja, die steht ja auch an der Tür drin, aber ja. Es war dann wirklich so, ich glaube, es war Öffnungszeit, es war auch Licht an und so, aber ich habe da niemanden getroffen.
Doch, warte mal, Samstag 16 bis, keine Ahnung, Samstags und Sonntags,
glaube ich. Freitag, glaube ich, 15 bis 18 Uhr, sowas. Also finanziert wird das wird alles gesponsert von einem Herrn, den ich auch kennengelernt habe. Ich weiß nur noch, der Vorname war Kurt, der sich dazu entschieden hat, das einfach zu unterstützen und diese Ausstellung jetzt über einen Zeitraum von, glaube ich, 1-2 Jahren, das ist recht lange, laufen zu lassen. Und die jetzt stattfindet, die Ausstellung gerade von dieser Kunststudentin, die findet wohl bis Juli statt. Und also er hat gemeint, er weiß selber nicht recht, was da auf ihn zukommt, etwas von eventuell interaktive Installationen oder whatever. Mhm.
Genau. Ich finde es toll. Das Problem ist ja, dass du hier in Ulm fast nie irgendwelche Räumlichkeiten hast, die du zwischennutzen kannst. für solche Aktionen, also für wenig Geld. Die einzige Sache, die mir jetzt so einfallen würde, war dieses Albert Diver Areal an der Unterführung im Ehinger Tor. Kennt ihr die Story noch?
Ja, da waren das nicht Schülerinnen,
die dort waren. Ja, das waren zwei Schülerinnen, ich glaube 18, 19 Jahre alt, die kamen da vorbeigelaufen und sahen so, wow, pff, Leerstand wird eh bald abgerissen, kann man mieten für 100 Euro im Monat oder sowas. Und haben dann eben auch Kunst da drin angeboten, also Raum für Kunst gelassen und Party und so weiter. Und dann kam irgendwann ins Ordnungsamt und sagt so, wow, das ist hier überhaupt nicht genehmigt und macht den Laden zu. Also es ist die Kombination aus, und Panda war aber ja auch so eher Zwischennutzung, wo auch wieder das Ordnungsamt kam hinterher. Also da ist dann noch der Punkt, erstens mal Räume wahrscheinlich, also hauptsächlich zu teuer. Selbst wenn du so einen Leerstand hast in der Karlstraße, gibt der Vermieter halt in der Regel das nicht für ein Apfel und ein Ei her, weil es ja eigentlich theoretisch mehr wert wäre. Wobei ich nicht frage, ich habe noch nie gefragt, fällt mir gerade auf.
Ich frage da mal.
Auf der anderen Seite ist aber halt dann so wieder, das müssen halt auch die Behörden mitmachen und da sind wir vielleicht dann doch ein bisschen zu schwäbisch, das ist halt dann doch nicht Berlin hier.
Du hast vor einer Weile, meine ich, bei Facebook was geteilt, wo dann so eine kleine Diskussion aufkam und du hast dann dieses, wie heißt das?
Unperfekthaus.
Ja, ja, genau, das Unperfekthaus gepostet. Mhm. Und da haben so viele Leute irgendwie mitdiskutiert und ich habe da nur drunter geschrieben, dass ich auch tierisch gern bei sowas dabei wäre und ich glaube schon, dass da richtig viele Leute Lust drauf hätten, irgendwas in die Richtung zu machen, dass es einfach Räume gibt, die für sowas also einfach öffentlich sind.
Ja.
Ich habe gestern zum ersten Mal den Begriff Offspace gehört.
Was ist Offspace?
Habe ich dann, genau, das war dann meine erste Frage. So. Und das ist wohl einfach ein Raum, der für Kunst genutzt wird, aber halt nicht von staatlich gefördert noch, sondern halt irgendwas Privates. Und das kommt wohl aus den großen Städten. Ich meine, sie hat was gesagt von München, wo die Leute einfach irgendwann angefangen haben, mangels Alternativen, Ausstellungen in Privaträumen zu machen. Also tatsächlich dann so in der WG irgendwas auszustellen.
Das gab es ja hier auch schon vor einer Weile.
Okay.
Das gab es in der Olga-Straße hinten Richtung Zundeltor. Da ist eine WG gewesen, die sich aufgelöst hat oder sowas. Und die hatten dann da, ich fand das so cool einfach. Das waren, ich glaube, drei oder vier Mädels, und Marc Lawikowski kennt ihr ja wahrscheinlich auch, oder? Der mit Ritti Sonko zusammen auch dann dieses Puppentheater macht, so Schneiderlein von Ulm. Oder neulich haben sie eine Aktion gemacht, da haben sie sich einen Roboter als Roboter angezogen und sind dann unten die Donaupromenade entlang gelaufen. Da gibt es ein Video, das kann man mal posten. Also sie macht halt solche Arten, dann gab es eben Rauminstallationen und Ölgemälde und Genäse, irgendwelche Nähsachen, eben so Vögelchen und Zeug. Und das war dann eben in der WG und die hatten dann damit geworben, indem sie Post-its bestempelt hatten mit Oststadtkunst, das war der Name. Es gibt auch noch eine Facebook-Gruppe, wo aber meistens dann irgendwelche Leute dann Konzerte bewerben oder sowas. Und die hingen dann halt, haben sie irgendwo hingeklebt und mit dem Zettel hast du dann Eintritt bekommen und bist dann da rein. Es gab halt dann für 1 Euro gab es halt dann, oder halt für eine Spende in Anführungszeichen verkauft, darf man ja, glaube ich, nichts in dem Moment. Gab es halt dann ein Bier und es gab Salzstangen, die halt, und konntest dir dann rumstehen, halt dann mit den Leuten unterhalten. Und das fand ich wieder so cool. Weil das, ich will jetzt nicht sagen, das ist undergroundig, weil dazu ist dann doch ein bisschen zu brav, aber an sich schon die Idee zu sagen, wir machen da jetzt einfach mal so eine Aktion. Oder auch an der Kulturnacht gibt es ja auch dieses eine WG-Haus vorne am Ehinger Tor, die sich das Ehrenamt nennen, die dann unten halt dann so einen Luftschutzkeller drin haben, wo dann eben gab es halt dann Musik und da gibt es ja auch ab und zu diese Goa-Partys. Also sowas gibt es halt in Ulm, aber es ist so wenig und du musst es halt auch kennen. Und dementsprechend fände ich halt sowas wie ein Unperfekthaus saugeil, weil das ist halt in Essen, das ist ein ehemaliges Kloster, das hat jemand geerbt. Und der hat es dann so hergerichtet, dass unten ist ein Restaurant drin. Du bezahlst dann, es gibt verschiedene Modelle, du bezahlst generell mal Eintritt und kannst dann den ganzen Tag dann auch, hast eine Kaffee-Flatrate im ganzen Haus und kannst alkoholfreie Getränke trinken. Da sind überall so große Kühlschränke und kannst du was haben. Und da kenne ich einige auch aus Köln, die da studieren, die dann da hinfahren, einfach zum Lernen. Die hocken sich schnell in die S-Bahn, fahren darüber und gehen da zum Lernen hin, weil sie halt dann den ganzen Tag Kaffee trinken können. Mittag können sie was Mittagessen unten. Und da kannst du auch eine komplett Flatrate kaufen für, ich weiß nicht, was es kostet, da kannst du dann eben auch den ganzen Tag unten, wenn du möchtest, im Restaurant essen dann. Und da gibt es dann eine Erlebnistoilette und es gibt Kunstateliers und du kannst da töpfern, es gibt eine Dachterrasse, es gibt Tischkicker, es gibt da alles, Konferenzräume. Da ist das Barcamp Ruhe dann eben immer und letztes Jahr war das Videocamp da und das ist sowas Geiles. Ich hätte sowas gerne, weil das ist genau das wiederkehrende Problem für Künstler in Ulm, dass sie keinen Raum haben. Und das wäre auch nochmal ein Punkt für eine offene Stadt, dass es irgend so ein Angebot ist. Das muss gar nicht von der Stadt sein. Ich glaube, das wäre sogar eher abträglich, wenn es von der Stadt ist. Außer sie würden ein Haus herschenken oder so. Aber wenn du irgendwie sowas hättest, was dann auch noch möglichst fußläufig ist von der Innenstadt aus, das wäre gigantisch. Bräuchte man.
Cool.
Also wer ein Haus hat, wer zuhört und ein Haus hat oder eine Fabriketage, her damit.
Nehmen wir gerne, bauen wir gerne um aus.
Kann man FabLab reinbauen. Vereinigten Ulmer Fabrikationslaboratorien. Und Kompanie.
Und Kompanie. Ja, so langsam kommen wir, glaube ich, zum Schluss. Also 10 Minuten haben wir noch, grob.
Haben wir noch Themen?
Ich möchte euch noch über irgendwas unterhalten.
Ich pünktlich zum Ende der Sendung ist Mixed wieder da.
Ah, ist gut.
Es sind 44 Personen, also 44 Mitglieder hat die Open City Campseite gerade. Das heißt, es sind noch ein paar Plätze da. Tragt euch ein, meldet euch dann auch gleich für die Veranstaltung an, wenn ihr Interesse habt. Es ist echt wichtig wegen Essen und Trinken planen. Also es gibt Essen und Trinken, wird gesponsert, wie gesagt. Sollten aber es halt vorher wissen, dass wir euch dann auch Namensschilder drücken können und entsprechend die Getränke einkaufen und den Kaffee. Und ihr könnt auch schon bei Session Vorschlägen und bei Sessions eintragen, was euch interessiert oder wenn ihr über irgendwas diskutieren wollt.
Also das Open City Camp Ulm wird nächstes Wochenende stattfinden.
12. 13. Mai 2012.
12. 13. Mai. Danach am Montag, also am Montag nach dem Open City Camp Ulm, ist übrigens wieder Chaos-Seminar. Genau. Das Thema steht noch nicht so ganz fest. Wir hatten eigentlich was, aber es wackelt gerade so, habe ich erfahren vorhin.
Ja, also, vielleicht ist der Betreffende auch im Chat.
Nee, der war im Chat, oder? Moment. Ja, doch, der ist tatsächlich im Chat.
Wer ist der Betreffende überhaupt?
Der Betreffende könnte heute auch hier sitzen, aber er sitzt nicht hier.
Benny?
Ja, also Moment, wir können ja mal nachschauen, was da geplant war. Falsch rum habe ich das geschrieben. ulm.ccc.de ist die Website des Ulmer CCCs und da könnt ihr auch nachschauen, wie es mit den Chaos-Seminaren aussteht. Da steht nämlich irgendwo Chaos-Seminar und da gibt es dann geplante Vorträge und den, ja, überhaupt den Plan, wie der so aussieht. Und geplant wäre für den Mai hier Konzepte und Ansätze nebenläufiger Programmierung. Aber so wie es aussieht, schauen wir mal, ob das stattfinden kann. Ansonsten vielleicht mache ich da was über Whitespace. Dass es nicht funktioniert.
Was ist Whitespace?
Whitespace, eine Programmiersprache, eine esoterische Programmiersprache, die nur aus Whitespace besteht, also aus Leerzeichen, Tab-Stops und Zeilenumbrüchen. Sprich, man sieht sie nicht, wenn man sie ausdruckt. Mhm. Es war auch explizit wohl hier Forderung beim Design, dass es Tinte beim Drucken spart.
Oh Gott. Die Schmerzen. Das tut so weh. Das tut so weh. Nerds, ja.
Gut. Ja, mal sehen, vielleicht erzähle ich darüber was oder es findet sich doch nochmal was anderes. Auf jeden Fall wird das vor der nächsten Radiosendung sein, deshalb werden wir das nochmal. 12. 13. ist Barcamp.
Ja.
14. Dann ist am 14. Chaos-Seminar.
Auf was wir gar nicht mehr hingewiesen haben, ist diese Challenge, die gerade läuft für das Logo des
CCC. Die habe ich schon wieder voll vergessen, muss ich sagen.
Also was wir ausgerufen haben, war eben die Möglichkeit, jetzt Vorschläge für ein neues Logo einzuschicken für den
Ulmer CCC. Es kam noch nichts, außer vom Seeler, das ist nicht ganz
so ernst. Machst du das wieder CCC Ossendorf?
Ha?
Kennt ihr nicht den CCC Ossendorf?
Nee.
Ihr wart doch auch auf dem Camp. Und auf dem Kongress, auf dem letzten.
Auf dem letzten Kongress war ich nicht, aber auf dem letzten Camp war ich, ja.
CCC Ossendorf, der hat doch auch das neue Fefe Pro gemacht.
Ah, das mit den Ponys.
Ja, auch. Es war gut, vor allem werden auch Sachen ersetzt. Also werden Inhalte, zum Beispiel wird Patente durch Saftpresse ersetzt. Log.fefe.pro. Es hat natürlich My Little Pony im Hintergrund. Und zum Beispiel die USA wird ersetzt durch der Iran. Und die Polizei wird ersetzt durch NPD. Den Rest finde ich gerade gar nicht mehr, aber es ist Ist voll gut.
Okay, ich habe genau, immer noch keine Ahnung, worum es eigentlich geht.
DVD wird durch VHS-Kassetten ersetzt. Und Microsoft durch Novell und Windows durch Netware und
Also was, das ist eine Oberfläche für einen Fefe-Block, der Sachen ersetzt, oder wie?
Ja, nein, das ist halt eine, der nimmt halt Fefes Block und macht es in Comic Sans und macht ein animiertes Rainbow Dash, ist glaube ich im Hintergrund, nee, gibt also ein Pony und ja, genau, und WLAN wird durch GPRS ersetzt, das ist schön.
Und wie genau hilft uns das jetzt mit unserem neuen Logo?
Weil das vom CCC Ossendorf kommt und der CCC Ossendorf hat praktisch dieses diesen Kabelsalat in dieses Logo des deutschen Pfandsystems rein. Boah, das ist nur lustig, wenn man es sieht.
Ja, also ccc-ossendorf.de kann man sich das anschauen.
Bindestrich-ossendorf.de, genau.
Ja, genau.
Das heißt nicht Minus.
Sorry. Es ist Bindestrich.
Ja, oder Divis. Das heißt was nicht Minus. Minus ist ein anderes Zeichen. Wenn du Minus tippst in die Adressleiste, kommt 404. Weißt du, es kommt kein 404, es kommt einfach, das gibt's nicht. In URLs darf man kein Minus machen. Das ist ein Bindestrich. Fertig.
Aber um es nochmal klar zu formulieren, falls irgendjemand eine Idee hat für ein Logo oder irgendeinen Vorschlag, dann könnt ihr das einfach an was schicken?
An gute Frage, was haben wir denn gesagt?
mail@ulm.ccc.de.
Ja, macht es mal dahin.
Genau, ihr könnt auch einen schönen neuen Dementor zeichnen. Oder ist doch ein Dementor, was ihr da habt in dem Logo, oder?
Das ist ein Mönch.
Ach so.
Wie tippe ich ein Minus auf der Tastatur?
Du tippst kein Minus auf der Tastatur. Du hast diese Taste heißt Hyphen Minus. Das ist praktisch also du kannst ja auch keine Anführungszeichen auf der Tastatur tippen, sondern nur ein Zollzeichen zum Beispiel. Außer wenn du die meisten Linuxe haben das, wenn du Alt GR und V drückst, dann machst du ein Anführungszeichen
unten. Ich habe das bisher überall gesehen. Ich teste das mal bei diesem Windows-Rechner.
Beim Windows-Rechner funktioniert das nicht. Wenn du einen Linux-Rechner hast, kannst du zum Beispiel also richtige Anführungszeichen mit Alt GR V und Alt GR B drücken. Und
Tatsache.
Mit Alt GR Bindestrich kannst du in der Regel, das ist nicht überall richtig implementiert, einen Gedankenstrich zum Beispiel machen.
Mhm. Ja, das nutze ich nämlich auch sehr gerne, ja.
Ein Minus ist aber so, das ist so vorgesehen, dass die Tastatur natürlich nicht alle Zeichen, die es gibt, einfach, die man setzen kann. Deswegen ist bei Shift 2 auf deutschen Tastaturen kommt kein richtiges Anführungszeichen, sondern ein Zollzeichen. Die Software soll aber eben Eingabe, also kontextabhängig entscheiden, durch was sie das ersetzt. Und beim Hyphen meines ist es so, dass es sowohl ein Hyphen, also ein Bindestrich oder Divis sagt man auch, eingeben soll. Oder eben, wenn du zum Beispiel in der Tabellenkalkulation unterwegs bist, dich durch ein Minus zu tauschen. Ein Minus ist ein ganz anderes Zeichen als ein Bindestrich. Ein Minus siehst du zum Beispiel, wenn du ein Plus tippst und dann ein Bindestrich dahinter, dann taugt es nicht. Das sieht nicht, das passt nicht. Wenn es ein Minus wäre, würde das in den meisten Schriften dem Querstrich des Plus entsprechen. Und du kannst natürlich dir ein Minus irgendwoher unicoden oder aus einer Char-Map rausholen und du kannst ja mal versuchen, das in URL reinzutippen, da kommt aber nichts dabei raus. Also das geht wahrscheinlich heutzutage durch diese Möglichkeit, dass man eben auch Umlaute in URLs kodiert, aber wenn du den klassischen RFC anschaust, dann besteht ein URL aus Buchstaben, aus Zahlen und eben einem Divis.
Das heißt, ich könnte zwei unterschiedliche Domains A-B machen und A-B.
Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob mit diesem Punycode, wie das heißt,
aber es wäre cool, Minus, wenn es gehen erlaubt würde.
Sind. Du kannst ja auch ein kyrillisches A reinpacken mittendrin, dann kann niemand mehr dein Zeug aufrufen, außer wenn er zwischendrin kyrillisches A tippt, das genauso aussieht wie das lateinische A, aber halt ein unterschiedliches Zeichen ist. Aber wie gesagt, es ist einfach...
Das ist lustig, das muss ich ausprobieren.
Es ist einfach... Ja, du kannst auch zum Beispiel google.de oder sowas dir registrieren, wo einfach zwei kyrillische O's drin sind. Das sollte durchaus gehen. Ob was mit Minus geht, weiß ich nicht, aber der klassische RFC sagt, es gibt dort ein Divis, aber kein Minus. Und deswegen bin ich immer... Also ich bin allergisch drauf, weil dann durch dieses... Zum Beispiel uni-ulm.de, wer das sagt, weil das natürlich dann zementiert wird, dass dieses Falsche, das ist einfach falsch.
Gut, dann macht mich darauf aufmerksam, wenn ich das in Zukunft wieder sage, weil ich sage auch immer Minus bisher.
Wir könnten
da mal hat irgendjemand mit angefangen und dann...
Das waren genau, bestimmt die Medien, die bösen
genau
Medien.
Genau wie mit Fullquotes.
Stefan, wir könnten eigentlich mal eine Sendung machen über Typografie. Das wäre auch interessant.
Ja, da muss ich aber betrunken sein, weil dann werde ich schlecht gelaunt und dann...
Das macht nichts, dann stellen wir hier 3, 4 einen Kasten Bier her und ja, trinkst du Bier?
Naja.
Ich weiß nicht. Gestern auch schon wieder jemanden kennengelernt. Der Bier ist so widerlich.
Nein, dann trinken wir Gin Tonic, dann besaufen wir uns ordentlich und reden über Typ. Da mache ich mit.
Gut.
Ja.
Gut, da haben wir schon mal eine Sendung. Das nächste Thema wird wahrscheinlich irgendwas anderes sein, aber...
Ja, Zeit haben wir jetzt eh nicht mehr, ne?
Ne, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Wir können auch eine Kurzsendung Typografie. Nein, 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 da lassen wir uns die 2 Stunden.
Sind wir fertig? Ja. Yoshin's Bashin einspielen?
Was hineinspielen? Was?
Yoshin's Bashin.
Was ist das denn?
Das sind wir am Wochenende, nee, vor der Woche draufgekommen, als ich bei Hebu in Berlin war. Ein von einer tschechischen Banjo-Kapelle eingespieltes Lied, das irgendwann vor 2 Jahren in Polen richtig beliebt wurde. Das ist einfach...
Wie finde ich das?
Yoshin's Bashin suchen bei YouTube. Yozin Z Bazin.
Du hast es schon, oder wie?
Ja.
Ich kann dir auch hier das Kabel geben und deinen Rechner anschließen.
Nee, lass mal. Nee, das ist, glaube ich, urrechtlich auch geschützt. So.
Okay. Dann müssen wir da halt rausschneiden, ne?
Das machen wir nicht, Zensur. Komm, spiel irgendwas an, dann fällt mal aus und dann trinkt mal Bier.
Wir haben eh nur noch 1 Minute. Wir können auch einfach hier wieder auf FreeShift schalten und die Kontrolle wieder an FreeFM zurückgeben.
Okay. Kontrollverlust.
Ja.
Wir enden mit Kontrollverlust.
Tschüss Michi, tschüss SDK.
Ciao, ciao.
Tschüss Zuhörer.